Aufnahme läuft.
Mega.
Oder?
Ich bin hin und weg. Ich liebe es, wenn die Aufnahme läuft.
Ich liebe es, die Aufnahme zu starten.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. Ein Jahr ist schon wieder rum und es ist Halloween mit den Retro Boys, also ewig gestern mit den Retro Boys an Halloween oder zu Halloween. Ich bin Markus.
Hi, ich bin Sebo.
Und ja, wir sind heute allein, weil die anderen Schiss hatten.
Ja, die haben ja alle vergrault.
Ja, die alten Schisser, Tobi ist ja eh kein Freund von Horrorfilmen und von Halloween. Und Philippe irgendwie auch nicht so richtig.
Ja, was uns die Chance gibt, heute in deiner Halloween-Höhle aufzunehmen. Hier ist nämlich schon alles passend dekoriert.
Ja, alles. Wir sind gerade dabei. Meine Freundin, die ist ja großer Halloween-Fan und die hat 3 Koffer aus Amerika mitgebracht. Also wir haben viel neuen Halloween-Stuff und es ist endlich wieder Oktober.
Ja, ich sitze in einem Kürbis.
Quasi.
Gefühlt.
Die schaurige Jahreszeit, Horror-Oktober, sagen die einen und du, glaube ich, eher Schocktober.
Ja, I don't know. Also normalerweise ist ja das Oktober immer die Zeit, um ordentlich viele Horrorfilme zu gucken.
Ganz genau. Die Zeit für Grusel- und Horrorfilme. Und ja, wir bringen ja jetzt seit Jahren, seit dem ersten Jahr, schon Horrorfolgen zu Halloween?
Ja.
Du warst in der allerersten, glaube ich, sogar schon dabei.
Ich erinnere mich daran, dass wir über Gruselspiele gesprochen haben. Du hast mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte und dann habe ich mich sehr lange sehr schlau gemacht. Und
ja, du hast sehr verrückte Spiele dabei gehabt. Wir haben auch schon mal den Halloween-Film, also den Originalen, besprochen.
Das muss ohne mich passiert sein.
Das kann sein. Letztes Jahr haben wir über die Grenzen des Horrorgenres gesprochen. Und dieses Jahr geht es im Oktober sogar ein Doppelpack. Wir haben 2 Gruselfolgen geplant.
Also heute reden wir über einen Film. Ihr wisst ja schon über welchen, weil ihr habt wahrscheinlich alle den Titel gelesen. Es geht um Trick or Treat. Und das nächste Halloween-Special von uns geht dann um ein Prügelspiel.
Aber da sagen wir noch nicht über welches. Dann kann sich der eine oder andere vielleicht jetzt schon denken. Sebo.
Es ist der reinste Horror.
Sebo.
Ja.
Gruselstimmung. Hast du schon was? Bist du schon in Gruselstimmung dieses Jahr? Schon im Horror-Oktober angekommen?
Ich habe keine Zeit für Gruselstimmung, Markus.
Ich dachte es mir fast.
Ja, also inzwischen habe ich 3 Kinder und erstaunlich wenig Freizeit. Ich weiß gar nicht, man denkt sich natürlich 3 Kinder, ach klar, die können sich halt selber beschäftigen, spielen miteinander, da hat man mehr Zeit als vorher. Merkwürdigerweise nicht. Und normalerweise würde ich mir den Oktober vollschaufeln mit Horrorfilmen und das genießen. Und nee, ich habe jetzt tatsächlich nur den geguckt für diese Folge, den Trick or Treat. Und ansonsten verbringe ich meine geringe Freizeit mit True Detective Staffel 3 oder ich bin in Cyberpunk unterwegs. Das ist bei mir alles nicht so gruselig diesen Monat.
Das ist in der Tat nicht so gruselig.
Bist du denn schon in Gruselstimmung, Markus?
Seitdem wir aus Amerika wieder gekommen sind, ist tatsächlich bei mir auch nicht viel passiert. Arbeiten, mit dem Hund unterwegs sein, hier die Wohnung neu schmücken, das ist alles sehr, sehr anstrengend und ich falle abends immer ziemlich kaputt ins Bett, selbst ohne Kinder, also das geht auch ohne.
Ja, ich muss mich immer zwingen, bis Mitternacht wach zu bleiben, dann trinkt die Kleine das erste Mal und dann kann ich mich hinlegen, ohne dass ich nochmal wieder aufstehen muss.
Das ist nicht die dümmste Idee.
Ja, ich bin nur oft sehr müde.
Ja, das glaube ich wohl. Wir starten unsere Halloween-Folge dieses Jahr, du hast ja schon gesagt, den Filmtitel Trick or Treat, ein hierzulande relativ unbekannter Film.
Ja, der hat auch keinen Kinostart gehabt, also den kann man nicht aus dem Kino kennen. Und er ist, glaube ich, weiß gar nicht, wann er hier erschienen ist. Also es gibt eine DVD, soweit ich weiß, eine deutsche.
Die ist aber out of print.
Genau, und die kriegt man eigentlich nicht mehr. Man kann ihn aber bei den Streaming-Plattformen kaufen, also über Amazon.
Oder leihen.
Hat den, genau, kaufen oder Amazon hat den, Apple hat den.
Google hat den auch.
Genau.
Magenta TV hat den.
Also man kriegt ihn quasi überall, wenn man denn möchte.
Genau. Kaufen kann man den hier digital, wie du gerade gesagt hast. DVD ist out of print, Blu-ray ist nicht in Sicht hierzulande. In Amerika allerdings, USA, ist das Ding ein kleiner Kultfilm geworden. Da hat der auch keine Kasse machen können, weil er nicht im Kino gelaufen ist. Aber der hat einen Kultfaktor entwickelt. Kommen wir also kurz zu den Fakten. Wir haben schon gesagt, Trick or Treat. Der ist 2007 entstanden und veröffentlicht worden, möchte ich jetzt mal sagen. Allerdings nur auf ein paar Festivals gelaufen. Kam dann erst 2009 auf DVD. Und hatte letztes Jahr einen US-Kinostart.
Genau, der ist Oktober letzten Jahres, ich glaube am 21. Oktober lief er tatsächlich erstmal offiziell im Kino, also abseits von Festivals.
Genau.
Und wie du gesagt hast, der hat so ein Kult-Following bekommen. Wie es dazu kam und warum der nicht im Kino gestartet ist, erzählen wir noch an späterer Stelle.
Der Regisseur war Michael Daugherty. Der Film hat hierzulande eine FSK 18. Ein bisschen fragwürdig.
Total fragwürdig.
Der geht nur 82 Minuten und hat ein paar namhafte Darsteller. Brian Cox, Anna Paquin sind die größten Namen in dem Film. Dylan Baker könnte man noch kennen, der spielt den Mr. Wilkins. Und zu erwähnen Quinn Lord als Sam. Mhm. Der ist die Hauptfigur. Der ist verfügbar auf Prime, Apple, Google, Magenta, haben wir gerade schon gesagt, DVD out of print, Blu-ray nicht in Sicht und so weiter und so weiter. Aber bevor wir jetzt wirklich in den Film einsteigen, Sebo, du hast den Film ja vorgeschlagen. Wieso? Und hast du eine Vorgeschichte?
Ja, also du hast ja gefragt nach, was machen wir denn zu Halloween? Und dann stand ich gerade vor meinem DVD-Regal und hab mir gedacht, Mensch, oder beim DVD- und Blu-ray- und UHD-Regal, ich will ja hier nicht zu tief stapeln, und guckte nach rechts und da fiel mir einfach der Trick or Treat ins Auge. Und ich dachte, Mensch, das ist doch eigentlich so ein prototypischer Halloween-Film, in dem es um Halloween geht. Und hab den aus dem Regal gezogen und ich habe dir ein Foto geschickt und hast gesagt, ja cool, habe ich schon von gehört, lass den nochmal machen. Und ich bin 2009, denke ich mal, auf den Film gestoßen.
Das ist aber schon ziemlich früh, ne? Wenn er 2009 erst eine DVD-Veröffentlichung bekommen hat.
Ja, also ich war 2009 war ich in England. Also es muss 2009, maximal Anfang 2010 gewesen sein. Da gibt's eine Seite Screen Anarchy, die lese ich gerne. Das berichtet so über Genrefilme, Horrorfilme und sowas. Und die hatten einen Artikel gebracht und meinten, der war ganz fantastisch. Und darauf bin ich darauf gestoßen und bin losgetingelt und habe ihn mir im nächsten Laden mitgenommen und habe ihn dann auch direkt geguckt. Und seitdem auch bestimmt nochmal so 3-4 Mal habe ich den schon gesehen. Aber letzte Sichtung, bevor wir jetzt hier für die Folge kommen, war schon ziemlich lange her. Also da musste ich meine Erinnerung auf jeden Fall noch auffrischen. Ich weiß aber, dass ich den auch damals schon echt ganz gut fand. Also kein Überfilm, aber auf jeden Fall blieb hängen, dass der von der Production Value, um hier Business-Englisch zu reden, dass der mir da wirklich gut gefallen hat, weil der überraschend gut aussieht und toll klingt. Genau. Und so bin ich auf den gekommen. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich habe keine echte Vergangenheit mit dem Film. Allerdings kenne ich die Figur des Sam. Also dieser kleine Junge in diesem roten Jumpsuit mit diesem Sackkopf, mit dieser Sackmaske überm Kopf. Allerdings kenne ich die nicht aus Deutschland, sondern die kenne ich eher von meinen ganzen USA-Reisen, weil wir ja immer so in der Halloween-Zeit da waren, so in der Zeit vor Halloween. Und da gibt's so eine Art Pop-Up-Stores. Das sind wirklich große Pop-Up-Stores und die nennen sich Spirit Halloween. Wer schon mal irgendwie Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, so, die machen sich immer über diese Dinger lustig. Und du kommst in diesen Läden nicht um diese Figur herum. Da gibt's T-Shirts, da gibt's Figuren, da gibt's Kostüme. Also der ist fast gleichberechtigt zu Michael, Jason oder Freddy in den USA. Was diesen Kultstatus auch nochmal unterstreicht. Insofern war ich ziemlich angetan von deinem Vorschlag. Ich fand den wirklich gut und hab mich echt gefreut, den mal zu gucken und war sehr neugierig.
Ja, okay. Also gesehen haben wir jetzt beide, ihr hört gleich natürlich unsere Meinung, das heißt gegen Ende, aber erstmal würde ich sagen, reden wir ein bisschen darüber, worum geht's überhaupt, was ist das für ein Film? Und Trick or Treat ist ein Episodenfilm, also der ist etwas anders als, Ich glaube, so aktuelle Horror-Episoden-Filme, da fallen einem die VHS-Teile ein. Da gibt's ja inzwischen 6 Stück, glaube ich, schon von. Und was gibt's denn noch so für Anthologien, die gerade irgendwie auf mir, die ABCs of Horror, Terror, wie hieß denn die? ABCs of Death, genau. Da gibt's ja 2 oder 3 Teile inzwischen sogar schon von. Und anders als die spielt Trick or Treat so ein bisschen mit der Idee, indem die Stories nicht nacheinander ablaufen, sondern ineinander verwoben gleichzeitig passieren und der Film auch gerne mal etwas springt zwischen den Handlungsebenen. Naja, und vielleicht liegt es auch daran, dass ihm kein Kinostart vergönnt war. Irgendwie waren damals so Horror-Anthologien nicht so angesagt, sodass er tatsächlich letztendlich erst auf DVD erschienen ist. Ja, und ansonsten kann man sagen, das ist mit schwarzem Humor gespickt, der Film. Also wir haben gerade nochmal, weil wir uns im Vorfeld gestritten haben, da gibt's eine Szene, wo ein böser Schuldirektor Kinder im Garten vergräbt. Und wir waren uns nicht ganz einig, wie die gemeint ist, und haben gerade nochmal drauf geguckt. Und mussten beide dabei schon so ein bisschen kickern. Also der ist schon ganz witzig auch zum Teil.
Ja, ich mag den schwarzen Humor.
Ja.
Und die Inspiration des Ganzen, die liegt ja bei Comics aus dem EC Comics Verlag.
Ja.
Weißt du übrigens, wofür das EC steht?
Wenn ich hier in unseren Unterlagen schaue, sehe ich, dass es für Educational Comics stand. Oder beziehungsweise Entertaining Comics.
Ja, und das ist ein Verlag aus den 40ern und 50ern. Also das ist alles schon ziemlich alt. Und es gibt aber auch einen Film namens Creepshow, das ist auch ein Episodenfilm.
Zwei, das gibt's sogar.
Zwei sogar, okay, ich habe nur einen gefunden. Und es gibt eine TV-Serie namens Tales from the Dark Side.
Mhm. Genau, und die haben aber auch Comic-Vorlagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da sind auch EC Comics erschienen, die so hießen. Und auf diese Vorlagen stützt man sich so ein bisschen. Wenn man den Anfang von Trick or Treat sieht, sieht man so Comic-Seiten runterfallen. Und ich habe vorhin noch ein interessantes Trivia gelesen, dass tatsächlich alle im Cast, also alle, die irgendwie mitproduziert, was gemacht haben, jeder, der zeichnen konnte einigermaßen, durfte da was malen und es wurde damit draufgeworfen.
Das ist
also
cool.
Das fand ich auch eine coole Idee, ja.
Auf jeden Fall. Worum geht's in dem Film? Du hast ja schon gesagt, es ist ein Episodenfilm, ein Anthologiefilm. Es geht um 4/5 miteinander verschachtelte Geschichten. Die 5. ist eher so ein bisschen der Rahmen, sag ich mal. Und alle spielen am gleichen Tag, natürlich an Halloween, in einer kleinen Stadt in Ohio. Mhm. Und der Rahmen, der gesetzt wird, ganz zu Beginn sehen wir Emma und Henry, die kommen kostümiert nach Hause, es ist schon ziemlich spät, Halloween ist fast vorbei und man merkt ziemlich schnell, Emma, die mag Halloween nicht besonders gern und sie will den Garten so schnell wie möglich entschmücken. Henry, der hält das für keine besonders gute Idee, vor allen Dingen sie will ja eine Jack-O-Lantern ausmachen und da ist er überhaupt nicht von angetan und sagt, hey, Traditionen und Schutz und so, sie macht's halt trotzdem aus, dann ja sind die beiden so ein bisschen am Zanken, er möchte gerne das jährliche Sexritual, wo die sich ein Filmchen angucken.
Und ja, sie haben so einen Lehrfilm, den er vorschlägt, den man gucken könnte. Ja,
genau.
Genau, ihr jährliches Video. Genau, und er verzuscht sich nach oben und bringt sich schon mal in Stimmung, während sie draußen ist und anfängt, ja, die Halloween-Deko abzubauen schon.
Genau, dabei wird sie beobachtet. Man sieht das so aus der Ich-Perspektive und man sieht das durch so eine Art Jutesack. Da ist schon klar, wenn man sich auch nur annähernd mit der Figur des Sam, diesem kleinen Jungen mit dem Sack überm Kopf, beschäftigt hat, dann weiß man, dass der das ist. Also ist eigentlich klar. Und ja, Henry schläft halt ein und unten passiert ein bisschen was und Henry geht wieder runter und unter einem der Geister, die im Garten aufgestellt haben, übrigens ganz schön viel Deko für eine Person, die kein Halloween mag.
Vielleicht ist das ja sein Haus.
Ja, vielleicht ist es.
Da hängen ja auch eine ganze Menge Körperteile von den Bäumen und
ja,
sowas.
Genau.
Also
genau.
Da hat sich schon jemand wirklich Mühe gegeben.
Ja, es hängen dann auch ihre Körperteile von den Bäumen. Also man sieht dann auch eine richtige Hand mit dem Ehering dran. Ich glaube, dann sind die wahrscheinlich verheiratet. Naja, und unter einem der Laken ist dann ihr Kopf mit einem Lolli drin. Mit einem großen Lolli, der in ihren Mund reingeschoben wurde. Sehr unsanft.
Genau. Aber du hast, glaube ich, geskippt. Man sieht auch, wie sie stirbt. Also sie will also einen Laken abnehmen und da hat sich Sam schon drunter versteckt. Und
aber man sieht Sam nicht, dieses Laken greift sie an, man weiß nicht, was das ist und dann wird das Laken blutig.
Genau. Es spritzt Blut gegen das Laken und auch hier wieder eine lustige Trivia. Ich habe gelernt, dass dieses Blut die ganze Nacht erhitzt wurde, damit es so schön dampft, wenn
es
da drauf spritzt. Aber das war ihnen ganz wichtig.
Geil. Ja. Es ist nicht sehr grafisch, aber es ist sichtbar. Ja, da hast du recht.
Ja.
Wie finden wir denn den Rahmen, der aufgemacht wird erstmal?
Ja, also ich finde Rahmen fast schon zu starkes Wort dafür. Also, weil wir kehren ja nicht wirklich wieder dann zurück. Normalerweise hat man es ja in einem Episodenfilm, der von einer Außenstory getragen wird, so dass da man immer wieder zurückkehrt und alles irgendwie damit verknüpft ist. Hier sehen wir eigentlich wirklich nur am Anfang und auch kurz am Ende.
Genau, wir sehen es am Ende nochmal und wir sehen die beiden ja auch immer wieder in diesem Film. Ne? Sie laufen ja immer wieder irgendwo lang.
Genau, also man sieht die Figuren wohl. Dadurch wird auch klar, dass der Film nicht chronologisch erzählt wird, sondern gerne springt. Von daher dienen die beiden vielleicht auch als Indikator dafür, weil wir wissen ja, sie ist tot. Und wenn wir sie dann in einer anderen Story nochmal wieder sehen, wird einem klar als Zuschauer, ach okay, Moment mal. Also das ist auf jeden Fall vorher passiert. Wir sind hier also nicht in einer chronologischen Reihenfolge, sondern die Geschichten spielen parallel voreinander, nacheinander.
Es gibt ja auch Einblendungen, wo unten dann in der Ecke in so einer Comicbox, sage ich jetzt mal, Earlier steht.
Ah, okay, oder das ist mir gar nicht aufgefallen.
Später steht dann auch einmal Later. Also zweimal steht, glaube ich, Earlier und einmal steht Later unten in der Ecke. Also das ist schon sehr, sehr eindeutig.
Ja.
Ich fand den Rahmen, der aufgemacht wurde, ganz gut. Ich fand das durchaus erstmal stimmungsvoll. Und was mir gleich zu Anfang aufgefallen ist, Sebo, du hast das schon gesagt, der Film sieht ziemlich wertig aus.
Ja, der sieht super aus.
Das hat mich überrascht. Ich habe, wie gesagt, ich kenne diese Figur, ich kenne die aus Amerika, ich kenne die irgendwie aus diesen ganzen Halloween-Spielzeugen und so. Und irgendwie wirkte das alles für mich immer sehr billo. Und hätte ich nur diese Figur einmal gesehen und du hättest den Film vorgeschlagen, hätte ich wahrscheinlich auch nicht so begeistert reagiert. Aber da ich den so oft gesehen habe und irgendwie auch schon mitbekommen habe, dass das ein gewisser Kultfaktor ist, habe ich da schon Bock drauf gehabt. Und dann geht der Film los und ich denke, der sieht ja richtig gut aus. Mhm. Für einen Film, der nur 12 Millionen Dollar gekostet hat. Das muss man auch nochmal sagen.
Nein, der sieht wirklich richtig schön aus. Also der hat ein tolles Set-Design und mir ist auch gerade die Musik aufgefallen. Die ist echt schön und stimmig. Also der wirkt wirklich wertig. Und das ist ja auch gerade bei Horrorfilmen selten der Fall. Also da gibt's ja viel B-Ware oder viel, was so ein bisschen runtergekurbelt wirkt. Und hier hat man schon das Gefühl, man guckt wirklich, naja, eigentlich einen Kinofilm. Ne?
Auf jeden Fall.
Also man sieht schon, der ist schon eigentlich nicht für ein Direct-to-Video gedacht gewesen.
Ja, finde ich auch. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen. Ansonsten, ja, das Setting wird nett eröffnet, sag ich mal.
Ja.
Und dann geht's in die erste Story. Mhm. Und die erste Geschichte, in der sehen wir ein Jung. Und der wirft Kürbislaternen um. Also der schmeißt die so von so einem Zaun runter und der benimmt sich nicht besonders gut an Halloween.
Also ein kleiner dicker Junge. Man weiß sofort, kleine dicke Jungs sind ja böse Jungs. Außerdem hat der rote, lockige Haare. Das kann ja nur quasi der Teufel in Menschengestalt sein.
Kein Bodyshaming hier. Was
denn? Wenn wir es South Park glauben, dann sind Rothaarige an allem schuld. Nein, natürlich nicht. Aber es ist ein kleiner dicker Junge mit lustigen, lockigen Haaren. Und der sich nicht so richtig Halloween-mäßig benimmt, sondern so die Regeln ignoriert
genau.
Und halt Süßigkeiten klaut. Und ja, er vergeht sich gerade an der Süßigkeiten-Sammlung an einem Haus, als der Hausbesitzer nach Hause kommt.
Genau, und das ist Schuldirektor Wilkins. Ja. Und der redet dem Jungen dann erstmal scheinbar ins Gewissen. Ne? Der hat irgendwie ein neues Messer geholt und das finde ich ganz witzig, wie der Junge dann guckt und nein, das Messer ist nicht für dich, versprochen, das ist für den Kürbis. Und wie er denn den Kürbis da weiter schnitzt, weil das alte Messer ja stumpf geworden sei. Und er gibt ihm auch einen Schokoriegel. Und sagt, ja, hier, nee, nimm ruhig, iss ruhig und so. Und ja, die Regeln sind wichtig und und dann fängt der Junge ja plötzlich an zu würgen.
Ja, und er bricht sich.
Und zwar ganz schön dolle. Und dann sagt Wilkins nämlich eine Sache, nämlich die, oder vielleicht zumindest eine der wichtigsten Regeln für Halloween, prüfe deine Süßigkeiten.
Ja, genau. Da kann ich vielleicht schon gleich zwei Tidbits einbauen, die mir einfallen. Also einmal, der Junge kotzt wirklich viel und
oh ja.
Später ist Wilkins Blut beschmiert, aber in der Szene sieht es nicht so blutig aus. Das wirkte eher braun, muss ich schon mal sagen. Und ich habe vorhin gelernt, dass das tatsächlich aus lauter zusammengemischten, geschmolzenen Süßigkeiten bestand, was sie rumgespritzt haben. Und der Regisseur Michael Doherty hat es auch probiert und meint, es war relativ lecker.
Ich hab mir ein Making-of angeguckt und der Junge fand es nicht so lecker. Also es war okay, er fand es okay. Aber ich habe da gesehen, wie sie es gemacht haben. Und man kennt das ja aus Filmen. Es wird gekotzt und dann wird dieser eine Mund voll gekotzt. Und das finde ich immer ein bisschen lächerlich. Wir haben, glaube ich, alle uns schon mal irgendwie übergeben müssen und es kommt selten nur ein Mund. Mhm. Also einen Mund voll. Und der kotzt halt so richtig viel und da haben die geil gemacht. Die haben das alles immer von der Seite gefilmt und die haben auf der Kamera abgewandten Seite haben die dem Jungen einen Schlauch in den Mund gepackt, wo die das Zeug reingepumpt haben in seinen Mund und dann konnte der das direkt wieder ausrotzen.
Ja, das erinnert mich daran, an eine der beeindruckendsten Kotzszenen, die ich hier gesehen habe. Ich weiß, wir haben damals in der Schule Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo geguckt. Mhm. Und da gibt's auch eine Szene, wo Christiane relativ heftig kotzt. Und das geht auch sehr lang und es schießt auch in einem weiten Strahl raus. Und da hat man auch gemerkt, sowas wird dann mit so einem Schlauch gemacht, wo dann gepumpt wird.
Ja, ja.
Genau. Und hier, ja, also es ist nicht so, es ist nicht Christiane F., maximal übertrieben Style, aber da kommt schon eine ganze Menge braunes Zeug aus diesem Jungen raus.
Ich bin ja immer gegen so kotze Sachen in Filmen, wenn das so pseudolustig sein soll. Hm. War hier zum Glück nicht der Fall. Ich fand es hier nicht schlimm und es ist auch nicht sonderlich ekelig. Also für all jene, die jetzt denken, oh, das muss ich aber nicht sehen, also ist nicht so schlimm.
Ja, auf jeden Fall hat sich der Junge dann irgendwann ausgekotzt und ist wohl auch erledigt. Und ja, Wilkins schnappt ihn sich, schleppt ihn in sein Haus und ja, als nächstes sehen wir ihn im Garten.
Nee, noch nicht.
Nein.
Erstmal klingelt es. Er schleppt ihn ins Haus und dann,
dann
klingelt es und drei Trick-or-Treater stehen vor seiner Tür.
Genau, die werden später noch wichtig. Die treffen wir nämlich in einer der anderen Storys
wieder. Ganz genau. Da sieht man nämlich schon das Verwobene.
Theoretisch. Also wir wissen es da noch nicht.
Genau, in dem Moment wissen wir es noch nicht. Aber als die dann gehen, sieht man ja auch Sam. Den Jungen, den mit dem Sack, mit der Sackmaske, sieht man da auch
alte
schon
Sack
mal.
Ganz heiß, will ich verkneifen.
Ja. Den sieht man da ja auch schon mal. Und auch da, der kommt halt auch immer wieder im Film vor. Aber du hast recht, in dem Fall wissen wir es noch nicht. Und ja, danach sehen wir Wilkins im Garten und der Junge ist bereits in einem Jutesack eingewickelt und der Wilkins scheint da eine Art Grab vorbereitet zu haben.
Genau, und da liegt auch schon wer drin. Also es ist offenbar nicht das erste Opfer heute Abend. Oder ich weiß nicht, ob er gesammelt hat in den letzten Tagen. Aber Halloween bietet sich ja an.
Ja, richtig, richtig. Da liegt ein, ja auch schon Jutesack drin. Also höchstwahrscheinlich auch eine Person.
Genau. Er macht sich dann daran, sein Werk zu vollenden. Also dieses Grab, er hat da so eine Plane drüber gelegt, die räumt er weg. Und ja, möchte eigentlich nur jetzt endlich den toten Jungen da ins Grab bekommen und dann, ich glaube, als erstes nervt ihn sein Sohn.
Genau, sein Sohn schreit von oben aus dem Dachfenster und sagt, Papa, ich bin vom Trick-or-Treaten zurück und ist so ein kleiner, keine Ahnung, wie alt mag der sein, so 7, 8 oder so. Und
ja, so um den Dreh.
Der schreit da wirklich aus Leibeskräften aus diesem Fenster und der Vater versucht ihn zu beruhigen und ist eine ganz lustige Szene und das war ja auch die Szene, wo wir beide uns so ein bisschen in den Flicken hatten und du gesagt hast, der versucht das dann natürlich zu verbergen und wir spoilern hier, das müssen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, das haben wir noch nicht erwähnt.
Ja, wir werden auf jeden Fall spoilern, weil wir reden über jede Episode des Films und auch gerade später, wenn wir nochmal ins Trivia gehen, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass wir da Sachen aufgreifen.
Genau, genau.
Also wenn ihr jetzt sagt, oh, das klingt ja jetzt schon so fantastisch, dass ich den unbedingt gucken muss, dann macht das erstmal jetzt.
Genau.
Pause-Taste drücken und dann hinter unseren weisen Worten weiterlaufen.
Genau, wir könnten jetzt auch einfach warten, bis ihr fertig seid und 82 Minuten Leerlauf haben.
Ja,
aber
so lang, da kann man ja, wir gehen mal noch ein Bier trinken zwischen.
Machen wir aber jetzt nicht. Nach seinem Sohn stört der Hund des Nachbarn und dann auch noch der alte Nachbar, der ein ziemlich grumpiger alter Mann ist.
Mr. Creek.
Genau, Mr. Creek. Mit Doppel-E, nicht mit IE.
Genau, der von Brian Cox gespielt wird. Einer der bekannteren Schauspieler. Ist doch hier der Chemiker, oder?
Der Chemiker?
Ist das nicht der?
Der spielt auf jeden Fall beim zweiten X-Men mit.
Ah, ich dachte, das wäre der aus, wie heißt denn das mit diesem Typen, der Schullehrer, der erfährt, dass er Krebs hat und anfängt, Drogen aufzumischen.
Du meinst Breaking Bad?
Genau.
Ich weiß nicht, ob der da mitspielt, aber
ist das nicht der Hauptdarsteller?
Nein, das ist Bryan Cranston.
Oh, das dachte ich die ganze Zeit. Ja, gut, aber man sieht, wie ausführlich ich mich mit Breaking Bad beschäftigt habe. Aber man erkennt ja den Mr. Creek auch wirklich nicht so besonders gut unter seiner Maske.
Ja, das stimmt.
Vielleicht kann man mir das anrechnen.
Das stimmt, aber Bryan Cranston ist bei weitem schlanker als Brian Cox. Nein, Brian Cox könnte man noch aus, ich glaube, der spielt bei Red mit, diesen Actionfilm mit Bruce Willis, wo die alten Killer sind und der spielt bei einem der Bourne-Filme auch mit. Es ist ein relativ bekannter Typ, der spielt auch noch in ganz vielen anderen Filmen mit.
Ja, während du das erzählst, google ich den einfach flott auf Letterboxd und sehe, dass er in vielen Filmen mitspielt. In Zodiac, Rushmore, Rise of the Planet of the Apes, Adaptation, Braveheart, hier habe ich X-Men 2, dem Ring-Remake, Troja, Pixels, also der scheint gut rumzukommen.
Genau, das ist auf jeden Fall.
In 193 Filmen scheint der gut rumzukommen. also der ist auf jeden Fall aktiv. Okay, also dieser sehr aktive Schauspieler auf jeden Fall wuselt nebenan im Garten rum und ist auch nicht so super freundlich, der fragt, was da los ist und warum es so stinkt und dann kommt, ob da gerade irgendwelche Leichen vergraben würde und Mr. Wilkins offensichtlich pikiert, ja, mir ist der septische Tank hier ausgelaufen, das erklärt wohl den Geruch, ja, genau, daran liegt guckt, dass er sich Mr. Creed wieder vom Hals schafft, der dann auch immer davon batschelt, nachdem er gesagt hat, würde auch schießen, er hätte eine NRA-Mitgliedschaft und eine Waffe zu Hause und soll sich mal kümmern und es wäre ja sowieso alles zu laut. Also nicht so der netteste Nachbar. Und er soll auch mal gucken, dass die Kinder hier aus seinem Garten irgendwie rauskommen.
Da guckt ja Mr. Wilkins ein bisschen komisch. Er nicht nur die Kinder, sondern der, vor allen Dingen der Sohn von Mr. Wilkins soll sich nicht in seinem Garten rumtreiben. Wo Mr. Wilkins ein bisschen komisch guckt, kommen wir später noch zu. Da sieht man wieder das Verwobene übrigens.
Genau, und ach so, was wir gar nicht erwähnt haben, während das passiert, muckt eine der Leichen, also der Leiche dann Anführungszeichen auf, da ist nämlich offenbar noch einer der Jungs am Leben. Also wir erkennen, ich weiß auch nicht, ein Junge ist, aber es ist auf jeden Fall ein Kind mit einem gestreiften Clowns-Kostüm
oder sowas. Ja, ich würde auch sagen, der ist ein weißer Handschuh und so. Also ja, Mr. Wilkins ist da schon gut dabei, da noch mit der Schaufel ein bisschen nachzuhelfen. Ist
schon sehr derbe.
Ja, da sieht man halt den schwarzen Humor. Es ist alles mit ein bisschen Humor gemacht, es ist nie richtig grafisch. Grafisch wird's dann... Mr. Wilkins ist dann fertig. Ein kleiner Setzling ist gepflanzt auf dem Grab.
Wunderschön.
Ja, wunderschön. Er geht dann rein. Der Junge hat nochmal genervt und
der will unbedingt mit ihm den Kürbis schnitzen.
Ja, genau. Unbedingt eine Laterne machen und Vater soll ihm doch bei den Augen helfen. Das wäre ganz wichtig.
Ja,
bei
das
den
fällt
Augen.
Ihm immer ein bisschen schwer mit den Augen.
Genau. Und dann sagt Mr. Wilkins seinem Sohn, komm, wir gehen in den Keller. Das ist schon ein bisschen komisch. Warum schnitzt man denn im Keller? Ich habe den mit meiner Freundin zusammen geguckt, den Film. Und die meinte so, okay, da stimmt doch irgendwas nicht. Warum schnitzt man denn im Keller?
Ja, wo der Werkraum ist natürlich.
Mr. Wilkins geht dann mit seinem Sohn in den Keller und hat auch ein Messer dabei. Und der Sohn ist ganz begeistert. Und dann holt Mr. Wilkins mit dem Messer aus, hält den Kopf des Sohns fest und sticht zu. Außerhalb der Kamera. Und dann denkt man so, oh, hat er das jetzt wirklich gemacht? Nein, hat er natürlich nicht.
Ja, wir wissen ja, der bringt gerne Kinder um und das Kind hat ja auch übelst genervt die ganze Zeit.
Aber es ist ja immer noch sein eigener Sohn.
Ja. Auf. Kinder können schon ganz schön nerven.
Da kannst du ein Lied von singen. Du hast drei. Ja. Du hast drei zum Umbringen.
Ja, gut, ich würde die auch nicht umbringen. Die sind alle super lieb eigentlich.
Siehste. Auf dem Tisch liegt der Kopf von dem Jungen, den er zuletzt umgebracht hat und der Sohn ist ganz begeistert und der möchte doch unbedingt die Augen schnitzen. Und das ist schon relativ derbe und das ist auch eine der derbsten Szenen des Films. Der Appekopp, der da auf dem Tisch liegt und auf dieser Lazy Susan, also auf diesem Drehteller.
Ja, ich frage mich immer noch, auf was er denn jetzt eigentlich eingestochen hat mit dem Messer.
Ja, auf den Kopf.
Ja, aber das steckt ja nicht im Kopf, oder?
Nö, er hat den ja wieder rausgezogen. Er zeigt dem Jungen doch das Messer mit dem Blut dran.
Ja, na gut.
Und dann soll der Junge die Augen machen. Wie gesagt, das ist eine relativ derbe Szene und das ist auch die grafischste Szene und es ist auch relativ krass, dass ein Kind wirklich getötet und auch geköpft wurde. Das ist schon eine der krasseren Szenen und wenn es eine Rechtfertigung für ein 18er Rating hat, dann finde ich, ist es diese Szene.
Ja, so ging das wohl auch den Marketingmenschen bei Warner Brothers. Das war auch einer der Gründe, warum der Film schlussendlich wahrscheinlich nicht im Kino gelandet ist. Die haben sich nämlich etwas gesorgt. Einmal um die humoristische Ausrichtung. Die fanden sie für einen Horrorfilm etwas fehl am Platz. Und
verrückte Zeiten, oder?
Ja. Und naja, und dass viele Kinder sterben, fanden sie auch nicht so geil.
Man muss da auch noch mal zu sagen, wir befinden uns ja im Jahre 2007. Wenn man den Film guckt, dann ist das so ein bisschen, der wirkt nicht wie ein Film von 2007. Das könnte auch ein Film von 2017 sein.
Ja,
also da benutzt jetzt keiner ein Handy, wo man denken könnte, okay, die Technik ist veraltet oder so. Die benutzen einfach keine Handys. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Die benutzen, also es gibt keine Situationen, in denen ein Handy benutzt werden muss in dem Film. Und das einzige Mal, wo man denkt, okay, was ist ja für eine Technik? Und da muss man halt nochmal dran denken, der ist aus 2007, ist, wenn wir haben es in dem Rahmen, sage ich jetzt mal, erwähnt, da wird eine Videokassette eingeschoben. Und da habe ich gedacht, oh, eine Videokassette, das ist ja nice. Lange nicht gesehen, die Dinger.
Hat man das 2007 noch gemacht?
Offensichtlich schon.
Na gut, ja, oder es war halt eine sehr alte Kassette, das ist halt eine sehr alte Tradition.
Genau, es ist eine alte Kassette, eine alte Tradition.
Ja, genau, und wenn wir jetzt diese Story also sehen als erste Geschichte des Films, erkennt man auch ungefähr so, wo der Hase läuft. Es gibt immer eine gruselige Geschichte mit einem Twist am Ende. Ne, hier ist der Twist, der Junge wusste doch Bescheid, er ist auch wie sein Papa und zusammen wird unten der Menschenkopf zurechtgeschnitzt.
Genau.
Und eigentlich bieten alle diese Geschichten am Ende so eine Art Twist, der einen mehr oder weniger überrascht.
Mehr oder weniger, genau.
Ja.
Und während dieser ersten Geschichte wird auch schon, wir haben ja schon gesagt, dass die Kids, die in einer der späteren Geschichten noch wichtig werden, dass die da schon eingeführt werden. Aber zwischendurch wird auch schon die zweite Story eingeführt. Es gibt nämlich immer wieder Schnitte und vier Freundinnen, zwei davon sind Schwestern, die wollen auf eine Halloween-Party und sind in einem Kostümladen und ziehen sich an. Und das wird schon sehr sexy inszeniert.
Ja, genau. Die reden davon, wie es letztes Jahr so lief und wen sie als abgeschleppt haben. Während sie das machen, werden sie von einem kleinen Jungen beobachtet, der ganz interessiert bei den Mädels versucht, in die Kabine reinzugucken. Fun Fact, das ist der Darsteller, der auch den Sam spielt.
Oh ja.
Mhm. Und planen eigentlich wieder eine Party zu machen. Und wir gehen jetzt so vor, dass wir die Storys per se erzählen. Also das ist jetzt die zweite Story, aber im Endeffekt zieht die sich über den ganzen Film. Also gerade das Ende kommt auch erst kurz vor Ende.
Genau.
Wie wir es hier erleben, um euch aber etwas zu erleichtern, den Strängen zu folgen, werden wir uns auf die einzelnen Storys konzentrieren. Also ihr wisst jetzt schon die erste, die mit dem Wilkins. Und in der zweiten Story, ja, geht es um die Ladies, die feiern gehen wollen und die machen sich die ganze Zeit so ein bisschen lustig über die eine, die ich glaube, das ist die Laura.
Laurie.
Ah ja, stimmt, da gibt's auch noch einen Funfact zu.
Wer Horrorfilme kennt und den Namen Laurie hört, der weiß schon, dass es dabei um Halloween geht. Ich meine, wir gucken einen Halloween-Film.
Richtig, also da hat der Regisseur auch gesagt, er hat sich inspirieren lassen und hat den Namen aus Halloween gemopst. Das ist ja die Jamie Lee Curtis, die da den Laurie spielt.
Gemopst passt übrigens zu der Szene auch sehr gut, weil...
Oh, Markus.
Entschuldigung, es ist nun einmal so. Die Szene ist, wie gesagt, ich habe das eben schon gesagt, sehr sexy inszeniert. Ganz klar wird hier immer wieder auf die Boobies der Mädels, während die sich da anziehen, während die sich in ihre Kostüme schmeißen. Das sind alles so Disney-Prinzessinnen. Ne? Die eine ist so ein bisschen Cinderella, die eine ist so ein bisschen Schneewittchen, aber halt in so einer aufgesexten Variante. Und
genau, bis auf Laurie, die muss Rotkäppchen sein, ist sehr hochgeschlossen. Das ist ja auch die Jungfrau, ne? Also das ist ja ganz logisch, dass sie keinen Busen zeigt. Ja, doch. Also, oder? Also, hab ich da was verpasst?
Ja, ihr erstes Mal soll was Besonderes sein.
Ach so, ja.
Natürlich denken wir als Zuschauer erstmal, aber du hast ja schon von den Twists gesprochen, ne? Also als Zuschauer denken wir natürlich erstmal, ja klar, die ist noch Jungfrau und die Schwester sagt ja noch, sag's nicht, das soll was Besonderes sein, so. Und Laurie möchte nicht alleine auf diese Party gehen, auf diese Halloween-Party. Die anderen Mädels haben halt keine Probleme, irgendwie einen Jungen anzusprechen und Typen abzuschleppen. Aber Laurie möchte das auch alleine machen und sagt den anderen, ja, hier, fahrt ihr schon mal vor, ich komme mit einem Jungen nach. Ich finde hier einen. Und die bleibt dann alleine in der Stadt zurück, wo auch eine ziemliche Halloween-Party geht. Also das ist eine Parade und eine Fernsehansagerin. Also sind auch die Nachrichten und so. Da ist echt richtig was los. Und in diesem Treiben, das ist auch noch für später wichtig, da gibt's einen Vampir. Und der saugt in einer Gasse eine Frau aus.
Genau. Auch hier wieder ein Fun Fact. Die Halloween-Parade ist von einer wirklichen Halloween-Darsteller oder einer Halloween-Truppe inszeniert worden, die das wohl jedes Jahr tatsächlich so auch aufführt.
Ah, geil.
Die konnten sie für den Film gewinnen. Und genau, du hast schon erwähnt, sie ist auf dieser Parade und sie wird zwischendurch von ihrer Freundin angerufen. Die ist schon da im Wald, da ist so ein Lagerfeuer.
Das ist ihre Schwester.
Ihre Schwester, ah, okay. Und da wird schon gefeiert und die hat ein Date für sie klar gemacht.
Ja, ja.
Und dieses Date, das ist halt so ein etwas dicklicher Typ in so einem Babykostüm, auch so mittleren Alters, ne? Also wirklich, und er hat halt echt nur ein Lätzchen an und so eine Babyhaube und ein Lolli dabei, das ist schon... Naja, übrigens auch hier nochmal ein Fun Fact dazu, der wird von C. Ernst Harth gespielt und der hat in dem Film 13 Geister auch mitgespielt und hat dort die Rolle des Geistes The Great Child gespielt, das wohl auch so eine Art Baby war, also der quasi ist als Cameo, als Gag spielte hier wieder jemanden, der sich als Baby verkleidet hat.
Ja, und Laurie, das haben wir noch gar nicht gesagt, wird von Anna Paquin gespielt. Die andere große Darstellerin, die man kennen könnte, auch aus X-Men übrigens, Rogue gespielt, hat bei True Blood die Suki gespielt.
Okay.
Also die kennt man definitiv auch. Ich glaube, bei Das Piano hat sie mitgespielt, da war sie ja noch sehr jung, hat sie nicht sogar einen Oscar dafür gekriegt?
Muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe Das Piano tatsächlich nicht geguckt, weil ich immer dachte, bestimmt muss ich ganz doll weinen, wenn ich den schaue.
Sebo aber ist nah am Wasser gebaut. Das ist nicht schlimm.
Ist tatsächlich so. Es gibt, glaube ich, nichts, also echt, mir können im echten Leben schlimme Dinge passieren. Es dauert schon eine Weile, bis ich dann heule. Bei Filmen, Alter, es kann 2 Sekunden sehr traurig sein und sofort läuft bei mir das Wasser. Und ich skippe auch echt aktiv Filme, wo ich mir denke, nein, da weinst du die ganze Zeit. So, ich habe zum Beispiel bis heute noch nicht Grave of the Fireflies geguckt.
Die letzten Glühwürmchen.
Glühwürmchen.
Der ist mir auch sofort eben in den Kopf gesprungen.
Weil ich mir denke, nee, da weine ich bestimmt die ganze Zeit. Also, da muss ich in Stimmung für sein. Da muss es okay sein, dass ich da halt eine halbe Packung Taschen aufbrauche. Okay,
ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir gehen mal weiter in der Handlung. Mhm. Wie gesagt, zwischendurch passieren auch immer wieder Sachen aus den anderen Stories.
Ja, es klingt, die Story, gerade die hier klingt ein bisschen dünn, wenn wir sie so erzählen. Dadurch, dass sie so aufgeteilt ist in den Filmen, fällt einem das nicht so auf, aber sie hat, glaube ich, am wenigsten Fleisch. Was so schrecklich viel passiert da nicht.
Ja, Laurie ist jetzt nämlich, nachdem sie kein Date abbekommen hat, ist sie alleine auf dem Weg zu der Party und geht über so eine Straße und das sieht auch alles sehr stimmungsvoll auf. An den Wegen sind Kürbisse aufgestellt und das sieht super cool aus. Meine Freundin meinte so bei der Szene, wo soll denn das sein in dieser Stadt? So eine Landstraße, wo lauter Kürbisse am Wegesrand stehen. Ich habe gedacht, ja, sie hat recht, aber es sieht trotzdem voll cool aus. Ich wäre gerne auf dieser Straße. Und darum habe ich diesen Vampir eben gerade erwähnt. Sie wird nämlich verfolgt von eben diesem Vampir.
Genau, und der macht sich auch an sie ran oder über sie her. Auf jeden Fall kommt er sehr stark in ihre Nähe.
Er greift sie an, er beißt ihr auch in den Hals.
Ach, macht er?
Ja.
Ah ja, okay, wow, man erkennt, ist das schon wieder 2 Tage her, als ich den Film gesehen habe. Und ich bin ja alt, da vergisst man dann schnell so wichtige Details. Okay, also der knabbert sie an. Und das nächste, was wir erleben, ist aber, dass wir sehen die Party im Wald, die ist im Gange und plötzlich fliegt da etwas rot gewandetes durch die Gegend und knallt
auf den Boden
und wir denken, ach shit, der das Vampir hat Laurie erwischt.
Genau.
Weil jetzt das Licht aus, aber stellt sich raus, nein, es hat den Vampir erwischt.
Genau.
Und er liegt da mit einem offenen Bruch am Bein. Mhm. Und Loris Schwester kommt auf ihn zu und fasst ihm in den Mund und nimmt ihm die Zähne raus. Und er ist super verdattert und sagt, was ist hier los?
Und er wird demaskiert und dann ist es Mr. Wilkins.
Schuldirektor Wilkins.
Naja.
Und das wissen wir auch, was sein Date war, was er am Anfang erwähnt hat.
Ja,
die Frau da in der Gasse.
Richtig. Ja. Und das ist auch wieder ganz geil. Ich habe im Laufe des Films, ich meine, der Film hat übernatürliche Elemente, aber dann kommt dieser Vampir und ich dachte so, okay, jetzt machen die auch diese ganz klassischen Dinger auf und nicht nur so ein bisschen Dämonenkram mit so einem Jungen, der irgendwie da unterwegs ist, also mit diesem Sam, sondern sie machen halt Vampire auf und dann nehmen sie ihm die Zähne raus und dann stellt sich heraus, ach, das ist ja nur Mr. Wilkins. Das ist ja gar kein.
Ist gut.
Aber es ist ja kein Vampir. Und ich habe gedacht, ach, jetzt machen sie das wieder zu. Und ein Atemzug danach passiert was? Die Mädels fangen alle an, sich auszuziehen. Meine Freundin sitzt da und sagt, wo sind denn die ganzen Jungs eigentlich hin? Und ich denke, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die ganzen Jungs, sieht man plötzlich, liegen alle tot am Boden und die Mädels hören nicht auf beim Ausziehen, wenn sie nackt sind. Nein, die fangen an, ihre Haut aufzuritzen und ziehen sich ihre Haut aus. Und es stellt sich heraus, das sind alles verdammte Werwölfe.
Genau. Die Mädels sind alles Werwölfe. Ich dachte erst, die wären Vampire. Das wäre der Twist. So, ich dachte halt so, naja, okay, dann sind das die Vampire. Wie witzig. Sie haben den Fake-Vampir, weil man halt auch erst so sieht, wie die Zähne lang werden.
Genau.
So, also man kann wirklich kurz denken, ach doch, Vampire. Und dann waren es Werwölfe. Und das ist schön gemacht. Also
auf jeden Fall.
Die Szenen, wo sie sich ihre Haut ausziehen, sind tolle Effekte. Auch schön grafisch. Hat mir sehr gut gefallen.
Das sah richtig gut aus. Das haben sie im Making-of auch erzählt. Und die haben da gesagt, dass in so vielen Filmen schon Transformationen zu Werwölfen gesehen wurden. Es wurde auf so viele Weisen gezeigt und sie wollten was Neues machen. Sie wollten sich austoben mit einer neuen Idee und das haben sie gemacht und das haben sie geschafft. Also, dass die Werwölfe sich die Haut einfach ausziehen, das habe ich noch nie irgendwo gesehen und das war richtig cool und die Werwölfe hatten ja immer noch schlanke Frauenkörper und ich glaube in Teilen auch Brüste.
Habe ich
unter
nicht
dem Fell?
Habe ich in dem Moment nicht wahrgenommen.
Ich habe auf jeden Fall Konzeptzeichnungen in diesem Making-of gesehen. Da war das auf jeden Fall so. Vielleicht bringe ich das gerade ein bisschen durcheinander. Aber obendrauf saß dann halt dieser riesige Werwolfkopf. War alles Practical Effects. Das waren alles Frauen, die halt mit Fell beklebt waren und angemalt und diesen riesigen Kopf aufgesetzt bekommen haben. Und unsere Lori, die kriegt krasse Augen und krasse Zähne und fängt dann an, Wilkins zu fressen.
Mhm.
Und dann weiß man, das erste Mal war halt nicht Jungfrau, kein Sex. Es ging darum, dass sie das erste Mal als Werwolf jemanden tötet und frisst.
Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Sache für einen Werwolf.
Davon gehe ich mal ganz stark aus. Aber das war genau das, was ich gerade meinte. Ich habe gedacht, okay, keine Vampire, doch nicht dieser klassische übernatürliche Kram. Einen Atemzug später sind es plötzlich Werwölfe. Und das fand ich so geil und damit habe ich nie gerechnet.
Ja, ich habe ihn ja nicht zum ersten Mal gesehen. Ich wusste natürlich, was passiert.
Ja, aber ja, klar.
Ja, nee, das ist eine schöne Idee. Und auch, wie gesagt, hier haben wir wieder den Twist am Ende der Episode. Also die Mädels sind in Wirklichkeit Werwölfe. Ultra-Twisty. Na gut, also dich hat's auf jeden Fall überrascht.
Auf jeden Fall. Also ich konnte davon, also ich habe es nicht kommen sehen.
Während Lori mit ihrer Schwester noch telefoniert, hört man im Hintergrund den Song Cry Little Sister, ein Remix davon. Und das soll eine Referenz an The Lost Boys sein, wo es auch eine Szene mit einem Lagerfeuer, einem späteren Massaker gibt. Also hier waren Horrorfans am Werk.
Ja, auf jeden Fall. Das merkt man dem Film sehr an. Also nicht nur Lori, da gibt's ja auch diverse andere Sachen, Anspielungen in dem Film, die ganz klar auf Horrorfans abzielen, dass der gemeine in Anführungszeichen Zuschauer, der kriegt das ja gar nicht mit. Aber das ist auch völlig okay. Es ist nie in your face und du denkst nie, also wenn du Halloween nicht gesehen hast und nicht weißt, wer Laurie Strode ist, so, dann heißt die halt Laurie, dann ist es halt so. Also es wird nicht irgendwie gesagt, du musst jetzt aber hier wissen, wer Laurie ist. Das ist nicht so. Das ist super gut gemacht.
Ja, genau. Das sind wirklich Easter Eggs, wenn man darauf achtet.
Genau. Du kannst es wissen, aber wenn du es nicht weißt, ist es auch nicht schlimm.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir die Werwolf-Geschichte abgearbeitet. Was mir gerade noch dazu einfällt, am Anfang oder recht zu Anfang des Films gibt es eine Nachrichtensprecherin, die auch von der Parade berichtet und wenn man darauf achtet, einem quasi die Monster, die am Beginn spoilert. Sie sagt nämlich wortwörtlich, Werewolves, Zombies and Demons of every variety have descended on the normally sleepy town of Warren Valley, Ohio. Und erwähnt also die Werwölfe, das sind die Partymädels, Zombies, da kommen wir gleich noch zu. Und Demons, das ist Sam, der später auch noch enthüllt werden wird. Fand ich eine witzige Idee.
Auf jeden Fall, der Film hat ein paar gute Ideen.
Ja.
Kommen wir zur dritten Geschichte. Und in der sehen wir die Kids, die wir schon bei Mr. Wilkins gesehen haben, die da Trick or Treaten waren. Mhm. Übrigens auch eine Jack-O-Lantern haben wollten von Wilkins. Für UNICEF, glaube ich, haben sie gesagt.
Stimmt.
für einen guten Zweck, sagt er dann noch. Aber die wollte sie nicht kaputt machen. So, Traditionen waren dem Wilkins ja sehr wichtig.
Mhm.
Und die drei haben mittlerweile die etwas merkwürdige Rhonda. Im Englischen wird die auch Rhonda the Retard genannt.
Rhonda the Retard, genau.
Entschuldigung, Rhonda the Retard.
Die Zurückgebliebene. Und Rhonda redet aber auch ein bisschen langsam und ist, ich würde aber sagen, die wirkt eher wie so ein Halloween-Geek oder Nerd.
Ja, die ist da als Hexe verkleidet, hat in ihrem Vorgarten unglaublich viele Jack-O-Lanterns.
Mhm.
Und die fragen auch, ob sie davon welche haben können, weil sie noch keine 8 haben. Die brauchen nämlich 8. Warum,
ja,
erfahren wir gleich. Und diese bringen sie zu einem alten Steinbruch, zu einem stillgelegten Steinbruch. Und Macy, eines der Mädchen, erzählt die Geschichte vom Halloween-Schulbus-Massaker.
Und bei dieser Geschichte geht es um einen Schulbusfahrer, das spielt 30 Jahre zuvor, laut der Story. Und der sammelt morgens aus der Natur immer 8 Kids ein. Und das sind alles Kinder mit geistiger Behinderung. Und die sind von den Eltern oftmals nicht so geliebt, wird klar aus der Geschichte. Und sie sind immer ganz froh und der bringt sie zu einer besonderen Schule. Und ja, eines Tages kriegt er aber den Auftrag, die ja loszuwerden oder sie sollen nicht zurückkommen. Und
das ist ganz schön derbe.
Ja, und schlägt einen anderen Weg ein und checkt nochmal, geht nach hinten, guckt sich die Kids an, die sind alle gefesselt und er gibt jedem noch eine Süßigkeit Und eins der Kinder kann sich aber losreißen, das kriegt auch so eine Panikattacke auf jeden Fall. Und als er sich umdreht, hat es sich nach vorne in den Bus gestürzt und fährt über die Klippe in den naheliegenden See.
Was das ja, in den See des Steinbruchs, ne?
Genau.
Ja so ach so, genau. Ablaufwasser quasi.
Genau, da versackt dann der Bus auch und es wird gesagt, der Busfahrer ward nie wieder gesehen. In der Story sehen wir aber noch, wie ein älterer Herr, also der Busfahrer wahrscheinlich, sich aus dem Wasser schälen
kann. Alt war er noch nicht.
Ja, auf jeden Fall sieht man ihn von hinten. Auch hier noch schnell zwei Fun Facts, die ich echt cool fand. Einmal fährt dieser Bus aus seiner Todesfahrt an einem roten 1958er Plymouth Fury vorbei und wir als aufmerksame Horrorfans wissen natürlich sofort, dieser Wagen stammt aus Christine. Auch ihr, da kommen wir später noch öfter zu, ein Nicken in Richtung John Carpenter, den der Regisseur sehr verehrt hat. Und tatsächlich wurden die 8 Kids von Menschen mit tatsächlicher geistiger Behinderung gespielt.
Das finde ich echt cool.
Ja, und die offenbar wirklich eine gute Zeit hatten, sagt der Regisseur. Also die waren wohl ganz angetan davon, von was sie da beim Dreh machen konnten.
Das finde ich echt gut. Das ist so wie, keine Ahnung, Kleinwüchsige spielen oder keine Ahnung, Schwule und Lesben, die Schwule und Lesben spielen. Und hier spielen dann behinderte Menschen. Hm. Das finde ich gut.
Wo du Kleinwüchsige erwähnst, da fällt mir schon das nächste Trivia ein. Das fand ich tatsächlich extrem witzig. Und zwar ist der Film tatsächlich hauptsächlich nachts gedreht worden und da dürfen Kinder gar nicht arbeiten. Deswegen sind fast alle Kids, die wir in den Szenen sehen, die nachts spielen, in die wir verleihte Kinder sehen, wurden von Kleinwüchsigen gespielt, weil die natürlich nachts arbeiten durften. Auf jeden Fall interessant zu wissen.
Das hast du mir im Vorfeld erzählt. Ja. Ich habe dann darauf geachtet. Und da, mir sind gar nicht so viele kleine Menschen aufgefallen, die in Nachtszenen rumgelaufen sind. Also ein paar ja, aber nicht sonderlich viel.
Hm. Ich fand einfach nur die Info super.
Die Info ist super.
Ja.
Kommen wir zurück zur Story. Die Kids, die wollen nun diese 8 Kürbislaternen, die sie mitgebracht haben, die wollen sie quasi opfern, um den toten Kindern irgendwie zu gedenken. Die fahren dann mit einem Außenaufzug in diesen Steinbruch runter, in 2 Gruppen, weil immer nur 3 können.
Das erzählen sie auf jeden Fall Rhonda.
Genau.
Rhonda bleibt zurück mit so einem kleinen Jungen mit so einer Augenklappe und die anderen fahren schon mal runter.
Das war eine ganz geile Szene, wie die beiden nebeneinander gehen und sie zu ihm sagt, du hast eine schöne Augenklappe. Und du denkst so, okay, das ist so weird, ne? Du hast eine schöne Augenklappe, war super geil. Rhonda ist auch ein super Charakter in dem Film.
Ja, Rhonda hat halt vorher Facts über Halloween erzählt, die den Jungen halt verstört haben. Und sie hat schon gemerkt, okay, da springt er nicht drauf an, ich muss irgendwas Nettes zu ihm sagen. Und dann macht sie ihm halt ein Kompliment über die Augen.
Super, super. Und Rhonda kommt dann nach unten und plötzlich sind da Zombies, die sie verfolgen. Und sie rennt weg und ist völlig verstört und wird von einem der Zombies eingeholt. Und es stellt sich heraus, auch da gibt's wieder eine Demaskierung. Das sind die Kids, die haben sie geprankt. Die haben ihr einfach einen Streich gespielt und zwar auf übelste Art und Weise. Die ist völlig aufgelöst, ist am Heulen.
Naja, also bei der Flucht vor denen ist sie gestolpert und rückwärts gefallen. Und als Zuschauer denkt man sich erstmal, ach du Scheiße, die ist tot. Also wirklich, man wird auch ganz kurz im Unklaren gelassen, wie es ihr geht, bis man merkt, okay, die hat sich nur verletzt. Also gestorben ist sie nicht, aber es ging schon ziemlich nach hinten los.
Im wahrsten Sinne, sie ist ja nach hinten gefallen. Und da merken die Kids, okay, wir haben zumindest einer von den Jungs, der Schröder, der merkt, okay, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben und der will sie dann trösten und sagt, hey, ja, sorry, war ein bisschen drüber. Und dann schreien die Kinder aber wieder. Und dann kommen nämlich die echten toten Kinder, genau. Weil Macy hat die letzte Laterne ins Wasser geschmissen.
Ah, okay. Das war ich jetzt gar nicht mehr. Ich dachte einfach, die hat mal Pech gehabt.
Nee, ich glaube, weil am Anfang war das nämlich auch schon, erst als die Laterne ausgemacht wurde. Und auch hier, Macy schmeißt die letzte Laterne ins Wasser, die geht aus und erst danach tauchen diese toten Kinder auf und bringen die anderen Kids um. Und das ist wieder ganz krass. Rhonda kann entkommen, ist dann in diesem Fahrstuhl, der mit einem Gitter gesichert ist und macht das Fahrstuhlgitter halt zu. Und drückt dann halt den Knopf nach oben und fährt nach oben und lässt die da unten einfach verrecken.
Genau, sie zeigt nochmal, dass sie den Schlüssel in der Hand hat und die anderen sagen, hilf uns und sie hat aber die Schnauze voll. Und sagt, nee Leute, ganz ehrlich, das gerade war so scheiße, ihr könnt ruhig alle sterben.
Das war auch recht derbe, ja. Muss ich sagen. Da haben wir wieder viele tote Kinder, das ist krass. Und als Rhonda dann oben ankommt, in so einer Steinröhre, die da so rumsteht, steht dann auch wieder Sam. Aber Sam lässt sie gehen.
Ja, Ronner hat ja gegen keine Regel verstoßen im Endeffekt. Apropos Sterben.
ich höre ein Titbit kommen.
Ja, also insgesamt sterben 27 Leute in Trick or Treat. Das sind bei 82 Minuten Laufzeit alle 3 Minuten ein Toter, was ja ganz cool ist in einem Horrorfilm. Und es ist mehr als in Rambo, Markus.
In welchem Rambo? Im ersten Rambo stirbt nicht einer.
Das war der Gag. Man denkt darüber, in Rambo würden ganz viele Leute sterben, im ersten Rambo stirbt ja niemand. Doch, stirbt nicht eine Person?
Ja, doch, stimmt, eine Person stirbt. Ja, 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 der Typ, der aus dem Helikopter fällt, der stirbt.
Aber danke, dass du meinen Witz kaputt gemacht hast.
Gerne, gerne. Ja. Dafür bin ich bekannt.
Hat total gezündet. Okay, ja, damit sind wir auch mit der dritten Geschichte durch. Und ja, würde ich sagen, gehen galant direkt in Geschichte 4 über. Und hier steht Mr. Creek im Vordergrund. Wir erinnern uns, das war der Nachbar von Mr. Wilkins.
Der fiese, grumpy NRA-Nachbar von
genau,
Mr. Wilkins.
Genau, der nicht von Bryan Cranston gespielt wird.
Nee.
Und also das haben wir gar nicht erzählt, aber als Mr. Wilkins noch mit den Kids im Garten zugange war, gab es eine Szene, wo er gerade wieder ins Haus reingeht und er hört von dem an Mr. Creek um Hilfe rufen.
Oh ja,
und,
stimmt, nachdem der Setzling gepflanzt wurde.
Genau.
Da ist ein bisschen Zeit vergangen, ja genau, und dann sieht er, wie Mr. Creek ans Fenster hämmert und um Hilfe ruft und sagt, ja, nö, jetzt nicht.
Ja, der nervt, dem ja, helfe
genau.
ich nicht.
Genau, dem helfe ich nicht. Und das ist ganz geil, das mag ich an solchen Filmen, ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon einmal erwähnt, dass man hier einen Teil der Handlung aus einem anderen Blickwinkel sieht. Mhm. Das mag ich persönlich sehr gerne. Und Mr. Creek wird hier in der Geschichte von Sam heimgesucht. Wir sehen, wie Mr. Creek in seiner Wohnung oder in seinem Haus besser gesagt ist und der wohnt da relativ verlottert, das ist alles nicht besonders schön, wohnt da mit seinem kleinen Hund, die erschrecken noch zusammen eine Horde Kinder, die da trick or treaten wollen bei ihm mit dem Hund, irgendwie mit glühenden Augen und einem Skelettanzug für den Hund.
Genau, der hat keinen Bock auf Kids, der hat eigentlich auch keinen Bock auf Halloween, das geht genau. Ihm auf den Keks, der will seine Ruhe haben und er möchte in Ruhe Dinge in seinem Ofen verbrennen.
In seinem Kamin.
Kamin, Ofen.
Genau, der verbrennt da Dinge, Fotos und so ein Kram. Und dann taucht Sam auf, der in Anführungsstrichen Junge mit dem Sack überm Kopf.
Mhm, genau, und geht auf Mr. Creek los und zwar schneidet er ins Bein. Irgendwie treffen die oben im Schlafzimmer aufeinander und Sam hat sich unter dem Bett oder so versteckt, wie das auch mit seinem Riesenkopf möglich ist und schneidet Mr. Creek ins Bein.
Ja, in
und
die Achillesferse, ne? Das ist schon ziemlich fies.
Ja, genau, so Sympathy für Mr. Vengeance-Style. Natürlich stilecht mit einem Cuttermesser ist das.
Eine Rasierklinge, die in einem Schokoriegel steckt.
Echt, das sah aber so aus, weil es so angeschrägt war. Ja, ich hätte gedacht, das wäre ein Cuttermesser gewesen.
Vielleicht ist es auch eine Klinge, die in ein Cuttermesser gehört. Auf jeden Fall steckt die in einem Schokoriegel.
Genau.
Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Genau, stilecht also in einem Schokoriegel. Wir wissen ja alle, worauf man achten sollte.
Ja, prüf deine Süßigkeiten.
Genau, und genau, verletzt damit Mr. Creek. Und auch hier nochmal wieder ein Fun Fact. Und zwar hat der Regisseur festgestellt, dass in dem Film alle Süßigkeiten, die vorkommen, eigentlich benutzt werden, um Leute zu töten oder ihnen weh zu tun oder vergiftet sind. Und deswegen konnten sie keine bekannten Marken nutzen, sondern mussten sich selber Namen ausdenken für die Riegel. Das war wohl ein großer Spaß.
Ja, das ist ganz geil. Ja, und Mr. Creek ist ja auch mit Gewehr hochgegangen. Also der hat ja den Jungen oben lang rennen sehen oder eine Gestalt, sagen wir mal so, hat er oben lang rennen sehen und der ist mit dem Gewehr unterwegs. Und der schafft es dann trotz alledem, den vermeintlichen Jungen Sam zu erschießen.
Ja, bis jetzt sieht es aus wie ein kleiner Junge. Und die beiden geraten in ein Handgemenge und dabei reißt der Sack um Sams Kopf und es wird enthüllt. Sam ist tatsächlich ein Kürbiskopfmonster.
Ja, der hat ein sehr merkwürdiges Gesicht. Also er sieht irgendwie aus wie eine, ja, im Making-of haben sie von einer Mischung aus Fötuskopf und Kürbis gesprochen.
Genau, also ein bisschen gruselig, bisschen nett. So ein bisschen wie so ein Gesicht von so einem The Grey Alien auf einen Kürbis drauf gepflanzt hätte. Mhm. So, vielleicht kann man sich das vorstellen. Genau, und ja, jetzt wissen wir also, Sam ist ein richtiges Halloween-Kürbismonster und wie Marco schon erwähnt hat, Mr. Creek gelingt es aber, auf ihn zu schießen und er schießt ihm in den Kopf.
Und dann auch nochmal in den Körper, also er setzt nochmal nach.
Genau, er schießt ihm auch unter anderem eine Hand ab.
Genau, und es spritzt kein Blut, sondern nur Kürbisinnereien. Das ist auch ganz geil. Also nicht nur sein Kopf ist ein Kürbis, sondern der ganze Junge ist ein Kürbis.
Mhm, genau. Und ja, wir denken jetzt hat Mr. Creek hier seine Sache erledigt, aber es stellt sich natürlich raus, Sam ist untot oder ein Dämon oder Geist oder was auch immer und greift erstmal Mr. Creek mit seiner Hand an. Der frei rumlaufen.
Nur die Hand greift an, nur die Hand.
Genau, und hier kommen wir auch wieder zu einem wundervollen Titbit. Kann ich gleich zwei wieder raushauen. Also einmal ist Mr. Creek soll aussehen wie John Carpenter. Also der ist tatsächlich, vom Look her ist der ganz stark an John Carpenter angelehnt.
Das wollte Brian Cox wohl so.
Ah, okay, cool. Das wusste ich zum Beispiel wieder nicht. Und als Mr. Creek die abgetrennte Hand sieht, ruft er relativ laut, "You've gotta be fucking kidding me." Was wohl ein 1:1 Zitat aus Das Ding ist von 1982. Einer der allerbesten John Carpenter Filme. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ich mag Halloween noch lieber, aber das gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen.
Ja. Naja, okay, gut, da reden wir nochmal drüber. Auf jeden Fall direkt diverse Carpenter-Referenzen an dieser Stelle mit eingebaut. Ja, also und die Hand greift ihn an und geht so ein bisschen hin und her und im Endeffekt krabbelt die Hand zurück zu Sam und wächst ihn wieder an. Und das ist schon so ein bisschen weird, wenn man sieht, dass es so sehr menschliche Hände sind und er hat eigentlich so einen Kürbiskopf. Und Sam schafft es dann, Mr. Creek zu überwältigen. Er beißt von so einem Kürbis-Lolli ab, so ein orangener Lolli, der aus wie ein Kürbis, beißt ab und dann sieht der hat plötzlich sehr scharfe Zacken.
Der sieht aus wie ein Mond, ne? Er hat so ein halbmondmäßiges Ding mit Zahnabdrücken quasi dran und mit dem will er dann Mr. Creek erstechen.
Genau, und wir Zuschauer denken auch erstmal, das klappt, denn er rammt ihm das Ding in den Bauch. Und dann stellt sich aber heraus, aus Gründen lag da der dicke Schokoriegel. Und da denkt sich selbst auch, nice, nümmelt den Schokoriegel und zieht von dann. Und wir denken, Mr. Creek ist geheilt von seinem Halloween-Hass. Er hat jetzt gemerkt, da greift mich Kürbismonster an, wenn ich mich so benehme. Vielleicht mache ich es jetzt besser.
Aber eine Sache, ein Detail, was wir noch erfahren danach. Wir sehen nämlich dann im Kamin ein Foto, was da gerade am Verbrennen ist. Und darauf sehen wir einen Schulbus und 8 kostümierte Kinder und einen Busfahrer. Und wir wissen ab dann, dass Mr. Creek der Busfahrer gewesen ist, der die Kinder in den Tod gefahren hat.
Der verschollene Busfahrer. Ja, und dann klingelt's an der Tür.
Erstmal kommt eine ganze Ladung normale Kids und Mr. Creek ist auch ganz nett er ist halt sehr ramponiert, gibt denen aber allen Süßigkeiten.
Reumütig.
Genau, und eines der Kinder sagt noch zu ihm, das fand ich ganz geil, tolles Mumienkostüm, Mr. Creek. Das ist ja ganz nett.
Stimmt, er ist ja relativ bandagiert. Ja,
genau.
Und denken, oh, das ist ja nett. Und dann klingelt's nochmal und dann stehen natürlich wer vor der Tür?
Die 8 toten Kinder, die ihn holen. Und dann rollen die Credits.
Genau, so kommt alles zusammen und zum Ende. Und ich glaube, während dieser Szene sehen wir nebenan noch, sieht man da noch den Bogen zum Anfang?
Genau. Wir sehen dann nochmal, wie Sam auf das Haus von Emma und Henry zugeht, die kommen gerade nach Hause, das ist quasi die Klammer, die dann nochmal geschlossen wird, ist nur eine kleine Klammer, aber es gibt sie und auch im Laufe des Films, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die sind uns ja immer mal wieder über den Weg gelaufen, die hat man ein paar Mal in dem Film gesehen und da kommt dann alles nochmal zusammen und wir haben das relativ gesammelt erzählt, also jede Story für sich, haben zwar immer wieder gesagt, dass das sehr miteinander verwoben ist. Es ist aber noch viel verwobener, als wir es dargestellt haben. Also es ist wirklich so, wir haben hier gesessen und meine Freundin meint, das war mir alles zu konfus. Also meine Freundin fand das zu konfus, zu verwoben miteinander.
Ja, ich fand es cool. Also ich mag es ja eh gerne, wenn man sich so ein bisschen das selber auseinanderklamüsern muss und so ein bisschen mitdenken. Und ich fand es schön, als ich gemerkt habe, okay, Moment mal, die beiden leben noch, dann ist diese Geschichte, oder das, was gerade passiert, also vor dem, was ich gerade erst gesehen habe.
Du hast auch nicht darauf geachtet, dass unten in der Ecke immer mal wieder Earlier stand.
Nee, ich ignoriere generell Zeitangaben und Daten in Filmen, weil ich mir nie was merken kann. Und dann steht da April 43 und dann steht irgendwann ans Jahr und dann kommt ein anderes Datum. Ich so, was war denn das Datum vor nochmal? Und deswegen ignoriere ich geflissentlich Zeitangaben in Filmen, weil ich mir nie merken kann.
Aber Earlier ist ja nun nicht so eine krasse Zeitangabe. Dann weiß man halt, das, was jetzt kommt, spielt früher. Aber ist auch egal. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir zum persönlichen Fazit kommen, noch ein bisschen über das Making-of, beziehungsweise über die Entstehungsgeschichte des Films sprechen.
Ah ja, schön. Bevor wir da einsteigen, kann ich noch mal ganz schnell mein letztes Titbit loswerden. Ja. Mein letztes Trivia hier. Passt auch ganz gut. Es geht nämlich um den Namen des Films. Mit Trick or Treat ist der ja schon ein bisschen speziell. Der hatte aber, als er gemacht wurde, geplant wurde, ein paar andere Titel. Zuerst sollte er Season's Greetings heißen.
Ah.
Und so hieß schon der Kurzfilm, auf dem der Film dann später basierte. Und es wurden auch Namen wie Halloween Terrors, Jack-O-Lantern Tales, October the 31st und Trick or Treat, also mit einem normalen O mit dran, ins Rennen geworfen, bevor man sich für Trick or Treat entschieden hat. Und Season's Greetings ist übrigens rausgeflogen, weil das so sehr nach Weihnachtsfilm klang.
Ja, kann ich total verstehen. Ja. Übrigens hat meine Freundin den Hot Take aufgemacht, dass Trick or Treat, dass das R wie ein R zu lesen ist, also A-R-E, und damit ist der Trick gleichzeitig der Treat für Sam. Hm,
da muss ich natürlich als Englischlehrer ganz fies in die Bresche springen. R gibt's nur fürs Plural in dem
dann
Falle.
Dann sind's halt Tricks. Dann sind's halt Tricks
or Treats. Treats wird es dann heißen. Aber vielleicht war es auch Talk Like a Pirate Day, wer weiß
nicht. Ja, genau, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich fand es ganz spannend. Ist auch egal. Der Film war auf jeden Fall ziemlich lange in der Produktionshölle, das wissen wir ja. Die eigentliche Entstehung, die reicht allerdings noch weiter zurück. Der Regisseur und auch Drehbuchautor, der Michael Dougherty, der war seit seiner Kindheit nämlich von Halloween fasziniert. Und ich finde, das merkt man dem Film total an. Egal, was man jetzt von dem Film an sich hält. Ich finde, der ist sehr Halloweenig. Und ja gut, der gute Mann wurde auch nur ein paar Tage vor Halloween geboren. Ich denke mal, das hat er noch mit reingespielt.
Ja, und er hat gesagt, ihm gefällt total die Folklore um Halloween rum und dieser europäische Ursprung. Und er mag diesen Gegensatz, dass das heutzutage eigentlich eher so ein kommerzielles Fest für Kinder ist. Und es geht um Süßigkeit und sich ein bisschen verkleiden. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dass das eigentlich ein altes paganistisches Fest ist und Kinder hier genau das machen den einen Tag lang, was ihnen eigentlich immer verboten wird, nämlich losziehen und Süßigkeiten von Fremden.
Ja, das stimmt. Ich habe mir das Making-of ein bisschen angeguckt und da wird sehr darauf hingewiesen, wie wichtig dem Dougherty die Geschichte von Halloween ist. Also die Tradition, das wird ja im Film auch des Öfteren mal erwähnt. Und Sam kommt ja immer bei den Leuten, die Halloween das Fest schlecht behandeln, sage ich jetzt mal.
Ja, die sich nicht an die Regeln von genau. Halloween halten. Das ist wie in einem Slasher, wenn du Sex hast oder Drogen nimmst, bist du raus.
Genau, und hier Mr. Wilkins zum Beispiel, der sagt ja auch sehr, wie wichtig die Regeln sind. Also es wird sehr detailliert in dem Making-of darüber geredet, woher diese Regeln kommen, was der Ursprung des Ganzen ist, warum verkleiden wir uns überhaupt an Halloween, wo das mal ursprünglich herkam. Das war ganz interessant.
Wo du das erwähnst, Mr. Wilkins stirbt aber auch. Und eigentlich müsste ja eigentlich jeder safe sein, der sich an die Halloween-Regeln hält. Wo hat denn Mr. Wilkins Mist gemacht?
Mr. Wilkins wird ja aber nicht von Sam getötet, sondern von den Werwölfen. Ja, beziehungsweise gut. Von der Werwolffrau. Und Sam, der das eigentliche Monster von Halloween, der die Leute tötet, die sich nicht an die Regeln halten, der tötet ja Mr. Wilkins gar nicht. Der hat ja mit Mr. Wilkins überhaupt nichts zu tun.
Also tötet der im Endeffekt ja aber eigentlich auch nur die Frau am Anfang, weil Mr. Creek wird ja auch von den Zombies gekillt und nicht von Sam, ne, nachdem er sich da ein bisschen gebessert hat. Also dem geht's ja trotzdem an den Kragen, auch wenn er sich an die Regeln gehalten hat im Endeffekt. Mr. Wilkins wird von Werwölfen erwischt und die Kids auch von Zombies. Und gar nicht von Sam. Obwohl Richtig. Die sich nicht an die Halloween-Regeln gehalten haben mit dem ausgetretenen Kürbis. Also so ganz rund ist das noch nicht.
Ja, Sam war zumindest in der Nähe und hat das Ganze überwacht.
Ja, na gut, das lasse ich durchgehen.
Sehr nett. Ich finde, das ist auf jeden Fall, was ich gerade gesagt habe, ist ganz spannend, dass dem Dougherty dieses Halloween, du hast ja schon das paganistische Fest erwähnt, aus dem Keltentum. Das fand ich persönlich sehr spannend. Und wie gesagt, das merkt man dem Film total an. Das ist nicht einfach nur wir machen Trick or Treat, wir gehen rum, verkleiden uns und sammeln Süßigkeiten ein und dabei passiert was. Es geht ganz viel um diese Regeln. Und das fand ich geil, das hat mir sehr gut gefallen. Und danach geht's ja auch um Sam, den haben wir ja schon oft genug erwähnt.
Genau, und vielleicht kannst du uns verraten, wo der Name herkommt, das passt ja dann auch wieder voll da rein.
Ja, jetzt wird's sehr, sehr haarig. Sam ist natürlich benannt nach dem ursprünglichen Namen Halloweens, nämlich Samhain, das H ist stumm.
Somewhere over the rainbow. Ja, also schreibt sich Samhain.
Genau, ich habe früher auch immer Samhain gesagt. In dem Making-of haben sie das ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, Samhain haben sie gesagt. Vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Allerheiligen oder die Nacht vor Allerheiligen. Ursprünglich dann ja auch mal All Hallows Eve. Und daraus ist dann Halloween entstanden. Aber Sam heißt wegen Samhain Sam. Und der ist ja die Verkörperung von Halloween, das Maskottchen des Films. Und diese Figur, die hat sich der Dougherty ja schon in der Schule ausgedacht für einen Kurzfilm namens
Season's Greetings.
Ja, da kommt nämlich der ursprüngliche Name her, also die Idee, ne? Du hast ja den Titelvorschlag schon in den Raum geworfen. Mhm. Und dieser animierte Kurzfilm, der wurde bereits 1996 fertiggestellt. Mhm. Also so alt ist das alles schon.
Und Doherty beschreibt Sam als gleichzeitig süß und gruselig, unangenehm und lustig. Ich habe das übersetzt. Da stand creepy und ich wusste nicht, ich hatte schon scary für gruselig und bei creepy, also er soll creepy und scary sein. Falls es das nicht ganz mit unangenehm trifft, mir sei hoffentlich verziehen.
Ich finde es gut.
Ja, und man soll sich als Zuschauer nicht so ganz im Klaren sein, will man mit ihm knuddeln oder doch lieber wegrennen. So die Bresche dazwischen soll Sam genau treffen.
Das finde ich passt sehr, sehr gut. Der war ja auch vor allen Dingen merchandise-technisch ein Glücksgriff. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt, ne? Spirit Halloween oder auch wenn du in irgendeinen anderen Laden da reingegangen bist, in der Halloween-Ecke, da gab es immer irgendwie irgendwas mit Sam.
Ja, Doherty berichtet ganz stolz noch davon, dass schon Fans getroffen haben, die sich die Figur haben tätowieren lassen und sagt, er kann sich kein größeres Kompliment vorstellen und er fände das viel cooler, als den Oscar zu gewinnen, so seine Figur verewigt zu sehen, dass er da so einen Eindruck hinterlassen hat.
Ja, ob das immer noch so ist, wenn er dann irgendwann mal oben steht und wirklich einen Oscar bekommen würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich cool, wenn du solche Fans hast, die deine Figur so abfeiern, dass sie die sich in die Haut stechen lassen für immer.
Ja, also das ist schon krass. Genau, und er ist also wirklich stolz auf Sam, er ist ganz froh, er sagt also, diese Figur ist echt verbreitet, und er sagt so, er findet das total cool, die Idee, dass Kids mit dieser Actionfigur in Kontakt kommen und dadurch den Weg zu Horrorfilmen finden. Mhm. Ich weiß nicht, ob Kids jetzt unbedingt den Weg zu Horrorfilmen finden sollen, da gehe ich vielleicht nicht ganz konform mit ihm, aber natürlich ein schöner Ansatz. Und er sagt, er wäre super glücklich, wenn es eines Tages dazu kommen würde, dass tatsächlich ein Kind im Sam-Kostüm vor seiner Tür stehen würde an Halloween.
Nicht unmöglich in Amerika, das Kind müsste halt mal zu Spirit Halloween gehen. Da gibt es Kostüme.
Ja, das war auf jeden Fall unser Background zu Sam.
Wir hatten ja auch schon gesagt, der Film hat gerade mal 12 Millionen gekostet. Und eine Sache, die ich da noch in den Raum werfen möchte, sind die Effekte. Die fand ich nämlich sehr, sehr gut. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Effekte der Werwölfe. Dieses relativ geringe Budget, wir befinden uns im Jahr 2007. Und da sind 12 Millionen ja echt nicht viel. Und dadurch gibt es einfach viele praktische Effekte. Ein paar wurden digital enhanced, aber im Großen und Ganzen hast du praktische Effekte und die sehen einfach gut aus. Sei es jetzt diese Werwolf-Verwandlung, möchte ich sagen, oder auch die Maske, also dieses Kürbisgesicht von Sam, die ganzen Schusswunden, also wenn da Kürbiseingeweide rumspritzen und so. Das sieht alles echt gut aus. Ja. Der Film ist nicht nur schön gefilmt und hat ein paar sehr schöne Bilder, auch die Effektarbeit ist einfach gut. Du hast ja auch die Musik schon gelobt. Ja. Ne? Der Film ist audiovisuell wirklich ein Fest.
Ja, und das ist gerade als Horrorfilm-Fan sehr, dankenswert ist das falsche Wort, man freut sich sehr, wenn man sieht, dass es handgemacht ist. Gerade so was Blut angeht oder sowas oder halt Gewalteffekte oder Gore ist irgendwie immer schöner, wenn man merkt, dass da nicht digital nachgeholfen wurde. Oder auch, wenn man Fan von Heroic Bloodshed ist und wirklich noch sieht, hier wurden Blutpakete eingesetzt, wenn geballert wird und nicht per CGI hinterher, so ein bisschen, weil das, weiß ich nicht, macht keinen Spaß. Also merkt man hier dolle und ist eigentlich immer sehr willkommen, wenn man die Art von Film mag.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben die Produktionsteile haben wir jetzt hinter uns, aber die Veröffentlichung war ja auch so ein bisschen Hölle, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben ja schon gehört, ins Kino ist der Film nicht gekommen, das war eigentlich geplant.
Naja, bis 2022.
Genau. Also 2007 war er fertig gedreht, 2009 konnte man ihn erst erwerben, vorher hat er über die Festivals getingelt und hat aber sich so durch Mund-zu-Mund-Propaganda seine Fans erarbeitet und ist inzwischen, jedenfalls in Amerika, ein Halloween-Kultfilm. Das kann man ruhig so sagen.
Ja, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Ich sag immer wieder Spirit Halloween.
Genau, das betont der Regisseur auch immer wieder, der ist ganz stolz darauf. Hier kennt ihn kein Schwein. Also, ne, also wenn du jetzt nicht gerade Horrorfan bist oder sowas, dann hast du hier in Deutschland wahrscheinlich von Trick or Treat ehrlich gesagt noch nicht wirklich gehört.
Oder du bist halt sehr Amerika-affin, dadurch kenne ich ihn ja.
Ja, na gut, das kann natürlich sein. Aber wir sagen mal so, da Kult hier eher unbekannt.
Ja.
Ja, genau. Und eigentlich ging es aber ganz gut los. Der Film wurde irgendwie, Stan Winston stand dem positiv gegenüber und hat gesagt, macht mal. Und das Studio Legendary Pictures hat sich für den Film eingesetzt. Und das ging so weit, dass es einen Deal mit Warner Brothers gab, also einem großen Studio, und der Film abgedreht werden konnte. Ja, als er dann fertig war, wusste Warner aber nicht so genau, wohin mit diesem Film jetzt eigentlich. Warum?
Ja, in dem Horrorgenre damals, wir haben die Einordnung heute mal weggelassen, aber damals dominiert ist vielleicht auch nicht ganz das richtige Wort, aber Torture Porn war sehr beliebt zum damaligen Zeitpunkt. Es gab diverse Remakes japanischer Filme, Es gab auch so ganz leichte Horrorfilme, die sehr beliebt war hier. Sweeney Todd war groß. The Mist war relativ groß.
Der Mist.
Paranormal Activity damals und Wreck, auch aus dem Jahr, also eher so Found-Footage-Zeug. Und dann kommt so ein Anthology-Film wie Trick or Treat, der, ja, ich kann dann nur noch mal meine Freundin zitieren, die gesagt hat, okay, was soll das jetzt? Und das Problem hatten halt auch einige Zuschauer in Test-Screenings.
Mhm. Und wenn wir jetzt aber gerade gucken, wir haben beide natürlich schlauerweise nebenbei Letterboxd offen und 2007 Horrorfilme aufgemacht. Und es ist nach Beliebtheit sortiert und da ist Trick or Treat aktuell auf Platz 5.
Also ja, das stimmt.
Lief richtig gut für ihn. Ist auch vor Filmen wie Zimmer 1408, den ich persönlich ganz geil finde. Und weit vor Inside, der auch eigentlich fantastisch ist. Also der ist echt zwischen angekommen. Der ist recht beliebt, der Film.
Letterboxd eher ein amerikanisches Medium und in Amerika ein Kultfilm ist keine Überraschung.
Ja, na gut. Okay, da stimme ich dir natürlich zu. Ja, und wie gesagt, Warner wusste aber nicht genau so wohin damit. Erstens war der Film irgendwie relativ witzig, also der trieft ja vor schwarzem Humor. Mhm. Und wie du gerade erwähnt hast, bei den Test-Screenings, da saßen einige Warner-Execs mit dabei, die sich total gefragt haben, warum ist das witzig, warum lachen wir an bestimmten Stellen? Und der Doherty meinte, das ist doch super, genau so soll es sein. War Warner jetzt aber nicht so ganz schlüssig, warum das denn genau so sein soll. Die haben das anders gesehen.
Ja, und die Kinder, ne?
Ja, das war auch ein rotes Tuch für die. Da sterben ja doch einige Kids in dem Film. Nicht immer so unbedingt onscreen, aber man bekommt es schon mit. Und ja, wie gesagt, wir haben den abgetrennten Kopf von dem kleinen Halloween-Dieb.
Ja, klein. So klein ist er jetzt nicht mehr. Das ist kein 7-Jähriger oder so. Der lässt den, keine Ahnung, 13, 14, 15 sein. Also irgendwie
so
alt sowas.
War der doch nicht, oder?
12, doch, ich glaube schon. 12, ich glaube schon, dass der ein bisschen älter war. Aber trotzdem ist es noch irgendwie wie ein Kid, ein Teenager und Kinder sind ja immer, ja, wie du gerade schon gesagt hast.
Schwieriges Thema.
Ist ein rotes Tuch.
Ja.
Kinder umbringen, gerade onscreen, schwierig.
Also generell ein Thema, was eher ein rotes Tuch ist, verständlicherweise und da war der Film also nicht so gut aufgehoben.
Du hast gerade schon die Festivals erwähnt, wo er getingelt ist und die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das hat funktioniert. Das Publikum, was horroraffin war, hat diesen Film geil gefunden. Der Mix aus schwarzem Humor, ein paar Gewaltspitzen und einer coolen Horrorfilm, einer coolen Halloween-Atmosphäre, das hat einfach funktioniert für die Leute. Die fanden das geil.
Genau, und durch diese Festivaltouren hat sich der Film einen ganz guten Ruf erarbeitet. Es ploppten immer mehr Internet-Reviews oder Kritiken auf, die den Film in, ja, doch relativ lobend erwähnten. Und so gab es halt ein Publikum, was schon davon gelesen hatte, aber vielleicht gar nicht die Chance hatte, den zu gucken.
Mhm.
Und dann hieß es für den Film Straight to DVD. Und 2009 konnte man ihn dann erwerben. Und ja, der hat sich halt über die Zeit seinen Ruf erarbeitet. Und Doherty sieht das auch ganz positiv und sagt, es ist mir lieber, dass ein Film, dass der über lange Zeit gut läuft, als einer, der vielleicht ins Kino kommt und nach 2 Wochen guckt den keiner mehr. Ja. Naja, wir merken schon, er ist ganz gut darin, sich Sachen schön zu reden.
Das habe ich aber auch gedacht.
Ja, und er hat auch noch einen ganz tollen Vergleich gesagt, bei John Carpenter war das auch so, hier mit Halloween, den wollte auch keiner zeigen und dann musste der mit seinem Auto durch die Gegend touren und gucken, wo er den zeigen konnte. Also,
ja, aber Halloween ist dann schon auch ein ziemlicher Hit im Kino gewesen.
Der ist dann,
Wie du sagtest, er redet sich das halt auch schon ein bisschen schön.
Aber er hat es ja geschafft.
Genau, er hat es geschafft und man muss auch nochmal sagen, das ist sein erster Feature-Film, bei dem er Regie geführt hat. Er hat davor so ein bisschen an Drehbüchern mitgeschrieben, hat ja unter anderem an X-Men 2
hat er mitgearbeitet,
was ein echt großer Film ist, ja auch mit Anna Paquin und Brian Cox.
Ja.
Also vielleicht kennt er die von da. Und Bryan Singer hat ja diesen Film, der Regisseur bei den X-Men-Filmen war, hat ja Trick or Treat mitproduziert. Also da scheint eine Verbindung da zu sein. Und danach hat er ja durchaus auch Filme gemacht, die man kennt.
Also, der hat noch gemacht den, ich glaube, es ist der zweite Godzilla, Godzilla King of the Monsters, der müsste von 2019 sein. Ich glaube, den ersten hat doch hier der Monsters-Regisseur umgesetzt. Gareth Evans.
Und der ist mit Bryan Cranston.
Ah ja, genau. Und dann den zweiten Godzilla hat er verzapft, den fand ich ja schon, ich fand die ja leider alle nicht so toll, die Ami-Godzillas. Und er hat aber meinen heißgeliebten Krampus gemacht, einer meiner To-Go-Weihnachtsfilme, ich liebe Krampus. Der ist auch so wunderbar schwarzhumorig. Der ist so schön böse. Auch hier kommen Kinder zu Schaden. Wieder scheint so ein Ding bei ihm zu sein. Genau, und das war es aber. Also viel mehr hat er nicht gemacht. Und es schwelt die ganze Zeit im Hintergrund, dass es einen zweiten Trick-or-Treat-Teil geben soll, der aktuell für 2025, glaube ich, angesetzt ist. Also noch ein bisschen hin. Aber Gerede über den zweiten Teil gibt es schon seit zig Jahren.
Ja, das kommt immer mal wieder auf. Sehr, sehr lange schon. Da haben wir auch wieder die Produktionshölle. Aber ja, du hast recht, mehr hat er nicht gemacht, zumindest nicht als Director.
Genau.
Als Writer hat er sehr wohl noch mehr gemacht. Der hat unter anderem an Superman Returns mitgeschrieben. Der hat auch an dem Nachfolger von dem Godzilla King of Monsters, der hat an Godzilla vs. Kong mitgeschrieben und auch an einem weiteren X-Men-Film, nämlich Apocalypse.
Apocalypse, damit war es nicht sogar mit dem vorbei oder kam da nochmal was hinterher?
Danach kam der Dark Phoenix noch.
Oh, okay. Ich habe das irgendwann aus den Augen verloren. Ich habe X-Men 2 damals extrem geliebt.
X-Men 2 war sehr, sehr gut. Ist auch mein Lieblings-X-Men.
Ja, ich finde den auch richtig, richtig gut. Und danach wurde es leider eher schlechter als besser, leider.
Der dritte ist nicht mehr so gut. First Class, also die ersten.
First Class ist echt okay.
Die sind wieder gut.
Und Days of Future Past
war ist auch sehr, sehr gut.
Den kann
sehr,
man auch machen.
Ja, ja.
Ja, da ist schon ein bisschen was mit dabei, aber insgesamt war Teil 2 für mich schon so das Highlight.
Ja, ja, für mich auch. Aber wir schweifen ab in die X-Men-Ecke.
Ja.
Also sagen wir mal so, der Herr Doherty ist jetzt nicht der größte Regisseur Hollywoods, aber der hat eine kleine, aber feine Vita. Und wenn das irgendwie mal klappt mit einer Fortsetzung von Trick or Treat, es ist ja auch eine Fernsehserie im Gespräch, vielleicht kommt gar kein Film, vielleicht kommt eine Fernsehserie, wird man alles noch sehen?
Genau. Ja, fällt mir, wo du es gerade erwähnst, Fernseher, es gibt noch diverse Comics, die erschienen sind, die auch teilweise dann die Vorgeschichte von Sam erzählen und man erfährt, dass es den schon übelst lange gibt. Ich glaube, schon seit dem 16. oder 14. Jahrhundert zum Teil.
Ach, cool.
Da gibt es dann Geschichten, in denen er schon auftaucht und ja, also es gibt halt wie so Spin-Offs, kann man sagen.
Mhm. Passt ja zu so einem Episodenformat total gut.
Ja, und bevor wir jetzt in unser Fazit übergehen, muss ich mein letztes Trivia noch raushauen, weil ich nicht wusste, wo ich das unterkriegen sollte, aber ich fand's nett. Und zwar gab es am Filmset den Running Gag, dass no pumpkins were harmed during the making of this movie. Hat man ja immer so mit Animals oder was da stehen. Also keine Kürbisse wurden verletzt, während dieser Film gemacht wurde.
Aber die meisten Kürbisse waren ja auch gar keine echten Kürbisse. Das meiste war ja aus Keramik oder Styropor.
Ganz genau. Ne? Deswegen der Spruch, Kids, das sind gar keine echten Kürbisse, die uns zu Schaden kommen. Ja. Jetzt haben wir erzählt, den weiten Weg, den der Film mit sich hat. Wir haben ausführlich mit Inhalt geredet und euch mit total spannenden Trivia-Facts bereichert. Wie fanden wir denn den Film? Markus, wie hat er dir gefallen?
Ich habe ja schon gesagt, ich habe so ein bisschen Billo-Film erwartet. Und ich habe auch schon gesagt, dass der Film überraschend gut aussah. Und der hat mir auch überraschend gut gefallen. Ich fand nicht nur das Audiovisuelle, ich fand den Film von der Stimmung her sehr gut. Der war sehr, sehr stimmungsvoll. Der hatte eine ganz tolle Atmosphäre. Der hatte sowas Wertiges, aber nicht so Hochglanzmäßiges. Ich fand, der hatte eine ganz tolle Halloween-Atmosphäre. Der war überhaupt nicht gruselig. Das muss ich auch sagen. Also ich habe mich nicht einmal erschreckt. Ich habe mich nicht einmal gegruselt. Aber trotzdem fand ich, dass der eine tolle Halloween-Atmosphäre hatte. Der war ein bisschen schaurig. Ich war ein bisschen erinnert an die Fear Street Filme, die es auf Netflix gibt.
Oh, die sind aber zum Teil saubrutal.
Es gibt eine richtig brutale Szene in dem Film.
Ja, die im Supermarkt.
Genau.
Damit,
genau.
Wo ich mir auch dachte, das zeigen die.
Genau.
Holy fuck.
So, und hier hast du genau das Gleiche. Da ist ein Upper Cop. Das passt eigentlich auch nicht in den Film, weil der Rest des Films auch relativ harmlos ist. Und dann hast du so eine Szene. Aber ich war von der Stimmung her an diese Filme erinnert. Wer die Fear Street Filme gucken kann und mochte, der wird auch, glaube ich, diesen Film mögen können, wenn man auf Anthology-Filme steht. Und ich fand die Storys alle gut. Ich fand vor allen Dingen die Story um Laurie, also die Werwolf-Story, auch wenn du gesagt hast, die hatte am wenigsten Fleisch, die fand ich trotzdem richtig cool, weil ich die Auflösung mochte und weil ich da so gar nicht drauf gekommen bin, dass das Werwölfe sind in dem Film. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich fand die Story um die Zombie-Kids ein bisschen klischee-mäßig und ein bisschen billig. Der Film hätte insgesamt auch ein bisschen böser sein dürfen, ein bisschen blutiger und ja, der hätte auch ein bisschen gruseliger sein dürfen. Trotzdem, ich verstehe jetzt, warum der Film einen gewissen Kultfaktor in Amerika hat und warum so viel Merch rumsteht von Sam, Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn ich den Film nächstes Jahr nochmal gucke, dass der mir dann noch ein bisschen besser gefallen wird. Ich glaube, das ist so ein Film, der wächst, wenn du daraus so ein bisschen eine Tradition machst, wenn du den jedes Jahr guckst. Ähnlich wie ich ja mit meiner Freundin, wir veranstalten hier jedes Jahr Rudel gucken mit den Griswolds zu Weihnachten und wir gucken jedes Jahr Christmas Vacation. Und da ist das auch so, wenn du den jedes Jahr guckst, du lachst schon, bevor die ganzen Szenen kommen. Und ich habe das erlebt, die Leute haben den das erste Mal geguckt und gesagt, ach ja, der war ganz nett. Und spätestens ab dem dritten Mal haben die Leute sich halt totgelacht, weil sie halt wussten, was kommt. Und ich glaube, das ist auch so ein Film, bei dem das gut funktionieren kann. Ich möchte den nächstes Jahr gerne wieder gucken und bin sehr gespannt, wie ich den dann finde. Ich fand, das war ein angenehmer Gruselfilm und ich würde dem insgesamt 3,5 von 5 Sternen geben.
Genau, also wir gehen immer nach unserer Letterbox-Wertung im Endeffekt, da gibt es ja dieses 5-Sterne-System.
Genau.
Ja, dann komme ich mal zu meinem Fazit. Ich habe gerade nochmal schnell geguckt, die 4-Street-Filme hatte ich bis vor 2 Sekunden verdrängt. Ich sehe auch gerade, warum. Ich habe nämlich nur den ersten und zweiten gesehen und kam bei mir mit 2 Sternen nicht so gut weg. Aber darum geht es auch ja gar nicht gehen, das fand ich nur gerade interessant, weil ich da echt keine Erinnerung mehr dran hatte. Groß außerhalb der Supermarkt-Szene, die sich echt eingebrannt haben muss.
Dann musst du den dritten aber auch gesehen haben, weil ich bin der Meinung, dass die im dritten Film vorkommt.
Nee, den dritten habe ich hier rausgelassen. Das kam im ersten vor. Das war im 94er Teil. War das mit dem Superman?
Sicher?
Ja, auf jeden.
Na gut. Egal. Soll nicht um Fear Street gehen.
Genau. Es geht
nächstes Jahr vielleicht.
Um Trick or Treat. Ich habe den ja jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber wie gesagt, das letzte Mal so lange her, dass ich nicht mehr so die großen Erinnerungen dran hatte. Wo ich voll mitgehe, ist das Audiovisuelle. Da muss ich auch sagen, das ist das, was für mich da am meisten hervorsticht. Der hat wirklich schöne Bilder, tolles Setdesign, tolle Ausleuchtung. Da steckt richtig Mühe drin, das sieht man. Und wie gesagt, der klingt auch toll. Er hat richtig passende, stimmungsvolle Musik. Und ja, für mich punktet er hauptsächlich durch seine Atmosphäre, also die er da aufgemacht wird, diese Halloween-Atmosphäre. Du bist ja von uns beiden eher der Halloween-Fan. Also ihr zelebriert das ja richtig. Bei mir ist das eher so unter ferner Liefen. Ich weiß, dass es das gibt, aber hab da noch nie so wirklich Kontakt mit gehabt im privaten Bereich. Und ich bin nicht ganz so angetan wie du. Ich finde ihn aber auch gut. Was mich halt ein bisschen, ja, stört, ist vielleicht falsch. Aber mir kommt alles ein bisschen zu kurz. Der Film ist ja mit 82 Minuten sowieso relativ kurz und die meisten Geschichten sind sehr knapp gehalten. Ne?
Ja, das stimmt.
Fällt vielleicht nicht so auf, dadurch, dass man immer hin und her springt, aber gerade so beim Zusammenfassen habe ich gemerkt, so gerade das mit Mr. Wilkins, also die erste Story, das ist sehr, sehr kurz.
Ja, das stimmt.
Und auch mit Mr. Creek, das ist auch nur so ein kurzer Abschnitt. Die Kids mit den Zombies kriegen ein bisschen mehr Fleisch, ne? Damit,
ja, die haben die längste Story, würde ich sagen.
Genau. Und auch die Werwolf-Ladies, das fällt nicht so auf, weil es so eingesprengt ist. Ne? Man springt immer mal zu denen, ne? Aber auch insgesamt. Und auch was du schon gesagt hast, ich bin, ja doch, ich gucke sehr gerne Horrorfilme und für mich hätte es auch gerne noch ein bisschen brutaler oder fieser sein dürfen. Ne? Hätte ruhig ein bisschen mehr Blut spritzen können. So ist das. Wenn nicht so viele Kinder sterben würden, eigentlich kann man denen so ganz, also ich verstehe die 18er-Freigabe halt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde 16 ist dicke ausreichend für das, was wir da zu sehen bekommen. Und ich finde auch thematisch das jetzt nicht so schlimm, dadurch, dass der so viel mit schwarzem Humor arbeitet, ist das alles echt mit dem Augenzwinkern eher zu sehen. Und lange Rede, kurzer Sinn, also ich ordne den so bei 3 Sternen ein, das ist echt ein total patenter Halloween-Film, den kann man gut gucken, den würde ich auch ohne schlechtes Gewissen weiterempfehlen und ich habe auch echt meinen Spaß mit dem. Wie gesagt, der hat so ein paar Shortcomings, die ich da sehe, wo ich mir ein bisschen mehr Fleisch gewünscht hätte, aber das hat Spaß gemacht, den zu gucken, es hat Spaß gemacht, sich über den schlau zu lesen, so zu recherchieren und die Hintergründe rauszufinden und ja, ich hatte eine gute Zeit mit dem und ich finde auch mit 3 Sternen ist der auch gerade für einen Horrorfilm echt ganz gut bedient.
Ja, vielleicht guckst du den nächstes Jahr nochmal und vielleicht wächst er ja auch nochmal. Vielleicht wird er bei mir auch abgewertet. Man muss es sehen.
Ja, das wird die Zukunft zeigen.
Ja, total. Ach, einem Halloween gebe ich heute auch mehr, als ich ihm vor, keine Ahnung, 10 Jahren gegeben habe, weil das für mich einfach so ein Halloween-Kult geworden ist. Den gucke ich jedes Jahr zu Halloween. Das gehört für mich einfach dazu.
Ich habe den, glaube ich, tatsächlich nur einmal gesehen. Ich habe die alle irgendwann mal geguckt, aber ich vielleicht habe ich den ersten sogar zweimal gesehen, aber dann vielleicht mal so mit 16 und dann nochmal mit Mitte 20 oder so.
Da passiert halt nicht viel, aber das ist auch Atmosphäre. Der erste Halloween ist ein Atmosphäremonster.
Und ich weiß, dass der einen sehr fiesen Anfang hat. Ne? Ist das,
ja, ich finde den nie wirklich fies. Das ist kein fieser Film. Ist das, hör noch mal
verwechsel
einfach.
Verwechsel ich den, was ist denn der andere? Meine ich den Freitag der 13. dann den ersten Teil? Nein, oder? Ist Halloween nicht der, wo der als kleiner Junge?
Ja, genau, der tötet seine Schwester, aber das ist alles sehr wenig.
Das ist schon sehr düster.
Ja, das ist schon düster, aber den kann man ganz gut gucken. Das ist ja auch einer der wenigen Gruselfilme, die Tobi gucken kann. Also so schlimm kann es nicht sein.
Naja, ich hatte das als überraschend fies bei meinem Rewatch bemerkt, wo ich mir dachte, oh, das ist schon düster, was hier abgeht. Aber na gut, darum soll es ja auch wieder nicht gehen.
Nee, darin ging es ja schon mal. Wir haben ja Halloween schon mal besprochen. Verlinken wir euch gerne auch nochmal auf Twitter und Co. Aber wenn wir Twitter und Co. schon erwähnen, haben wir es wahrscheinlich wieder, oder?
Ich denke auch, wir haben es für heute. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß beim Hören, habt euch ordentlich gegruselt, während ihr euren Pumpkin-Latte getrunken habt oder was man sich dann dabei vielleicht so reinzieht. Und vielleicht habt ihr auch Bock bekommen, den Film jetzt auch zu gucken. Uns hat Spaß gemacht, darüber zu reden. Es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Markus. Wir sind ja lange nicht mehr als du hier aufgetreten.
Das stimmt. Es ist lange her. War sehr angenehm, sehr cool, über diesen Film zu sprechen. Ist ja immer gut, über Filme zu sprechen.
Sowieso. Da macht man nichts verkehrt
mit. Und auch wenn dieser Film jetzt nicht unbedingt, ja, da kann man fast schon schlechtes Gewissen haben, es ist ja kein Retro, dafür ist er ja noch viel zu jung, aber der ist schon popkulturell relevant, zumindest wenn man nach Amerika guckt. Und vielleicht wird er ja hier durch unseren kleinen Podcast ein bisschen relevanter und ein bisschen mehr in den Mainstream gespült. Vielleicht gucken den sich ein paar Leute an, nachdem sie oder bevor sie unseren Podcast hören.
Ja, und wenn ihr dazugehört und uns gerne die Meinung geigen wollt, weil ihr so fantastisch fandet, was wir erzählt haben, oder sagen wir mal, die beiden haben ja gar keine Ahnung, die haben nur Bullshit erzählt, finden wir beide spannend, haut es uns in die Kommentare rein. Auf ehemaliges Twitter heißt jetzt ja X, genau.
Es ist mir neulich aufgefallen. Das hat er doch nur gemacht, damit man das als X bezeichnen kann. X-Twitter.
Genau. Und auf Instagram kann man uns auch finden unter ewig gestern die Retro Boys.
Wir freuen uns auch über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ihr dürft natürlich gerne unsere Website www.ewiggestern benutzen und da kommentieren. Wir freuen uns sogar über einen Kommentar auf Facebook, wenn ihr in die Boomer-Generation gehört. Und dann würde ich sagen, in 14 Tagen?
In 14 Tagen, würde ich auch sagen, ja.
Dann machen wir noch mal was anderes Gruseliges, da wieder in etwas größerer Runde.
Ja, Tobi, da geht's aus Maul.
Genau, Tobi weint dann immer noch vor Angst. Und bis dahin, würde ich sagen, wie Philippe sagen würde.
Bleibt im Drücker.
Sehr richtig. Und ich mache jetzt mal auf Wiedersehen.
Ich winke in die Runde.
Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Guidelines all ghosts and goblins should follow. Always stay on sidewalks. Never go to a stranger's house. And never go out alone.
Sorts of things. Roam free. Sorry. All these traditions.
Wait.
What?
You're supposed to keep it lit.
Why?
Ain't your tradition?
Putting on costumes.
I look like I'm 5.
You look great.
What did we do now?
We meet our dicks.
Jack-o'-lanterns.
Why are we here?
To pay our respects to the dead?
The Halloween school bus massacre.
Started to protect us, but...
What in God's name are you doing down there?
Hiding bodies?
Nowadays, no one really cares.
This one's still lit.
Get the hell off my...
Lisa.
It's them.
Oh my God.
Look at me. It's not a trick. It's real.
Tonight, it's about respecting the customs, not breaking them.